beginnen die heutige Folge mit einem kleinen Nachruf. Denn unser lieber Gast und Freund Friese ist am 31.06.2024 gestorben. Das war von der heutigen Aufnahme gerechnet am letzten Freitag. Friese war ein durch und durch guter, bescheidener, aufrechter Typ, war von vielen geliebt und geschätzt und stand vor allem für ganz viel, was wir hier propagieren und wertschätzen. Friese hat lange gegen den Krebs gekämpft und den Kampf jetzt verloren, auch wenn er technisch gesehen nicht am Krebs gestorben ist, sondern an einem Schlaganfall. Friese ist nach Thorsten nun schon der zweite unserer Gästinnen, der gestorben ist. Beide werden sehr vermisst und hoffentlich nie vergessen. Und bevor wir jetzt gleich zu unserem Gast überleiten, will ich noch eine kleine Episode von Friese erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Denn Friese hat irgendwann im Laufe des letzten Jahres auf Facebook gepostet, dass er sich Schuhe gekauft hat. Nämlich irgendwelche besonderen Schuhe, die ihm lange Zeit, die er schon lange haben wollte, aber die ihm immer zu teuer waren, aber wo er dann irgendwann am Moment angekommen ist, dass er gesagt hat, das Geld ist mir jetzt egal, das sind gute Schuhe und die halten ein Leben lang. Weil die kann ich, wenn sie irgendwann mal kaputt sind, dann auch mal wieder zum Schuster bringen. Das ist keine Wegwerfware, sondern Qualität. Und wenn die Schuhe halten, lange halten, vielleicht hält mein Leben dann auch noch ein bisschen länger. Und was ich daraus mitgenommen habe, ist, dass es wichtig ist, seine Träume zu erfüllen und das meiste aus dem Leben so zu machen, was man kann und nicht auf Momente zu warten, die vielleicht nie kommen. Sich die Schuhe zu kaufen, die man haben will, sich Wünsche zu erfüllen und das meiste rauszuholen, was geht und was man kann. Und das finde ich eigentlich ein gutes Motto auch fürs Leben. Und dafür, wie für vieles andere, wird Friese hoffentlich sehr lange in Erinnerung bleiben. So, das ist jetzt das Ende des Nachrufes, denn heute sprechen wir mit Mikro. Mikro wurde 1967 in Hannover geboren und ist den meisten Hörerinnen vermutlich bekannt als Mitglied der Band Die Abstürzenden Brieftorben. Da war und ist er seit der Gründung 1983 mit dabei und das einzige konstante Mitglied. Vor den Brieftorben gab es aber noch verschiedene andere Bands, nämlich die Band B-Test und Alte Kameraden. Und nach Auflösung und vor Reunion der Brieftorben noch eine andere Band namens Narbengesicht, die sich dann in Smelly Caps umbenannte und auch noch ein anderes Projekt namens Die Betakteten. Mikro ist verheiratet, wohnt immer noch in Hannover, hat eine Tochter großgezogen und macht noch immer Musik.
Ja, und jetzt erzählen wir ja manchmal so ein bisschen, warum wir mit den Personen sprechen. Und für mich ist es heute persönlich, denn die Brieftauben, insbesondere die allererste Platte, ist für mich ein totaler Gamechanger irgendwie gewesen. Die ist so Mitte der, ist glaube ich 86 rausgekommen, ist dann kurz danach irgendwie in mein Leben gekommen und war für mich, der damals eher so ein Ärzte, bisschen Hosentyp war, totaler Einstieg in Subkultur. Also ich bin ja in Hameln, in der Nähe von Hameln groß geworden, das ist relativ nah an Hannover dran, war wie gesagt totaler Ärztefan vorher, und die Brieftauben kam, ich weiß nicht wer, das war ja eine Zeit, wo dann irgendjemand hat sich mal eine Platte gekauft, alle anderen haben sich das auf Tape überspielt. Die waren für mich insofern besonders, weil die einfach im Gegensatz zu Ärzte, die damals ja schon so Bravo-Thema und sowas gewesen sind, die ich musikalisch gut fand, viel nahbarer, also viel mehr das, wo ich dachte, das ist was, was ich irgendwie auch mal sehen, erreichen kann. Und war irgendwie halt auch mehr oder weniger eine lokale Band, die ich erstaunlicherweise nie gesehen habe. Aber das kann ich ja noch nachholen irgendwann.
Wenn wir dann irgendwann wieder spielen.
Wenn ihr dann irgendwann wieder spielt, genau. Aber tatsächlich auch mit diesem totalen Minimalismus und dieser Unprofessionalität, diesem Uncoolen, was sie irgendwie auch schon damals hatten, etwas, was total für mich inspirierend war, auch selber Musik zu machen. Und das ist, glaube ich, was total wichtig ist. Mir war auch relativ schnell bewusst, dass es eine Band war, die total aus der Subkultur gekommen ist. Also Kornstraße war dann für mich, als wir aus Hameln kommt, auch in kurzem, also ein paar Jahre später, so ab 89, 90 und so, der Hauptkonzert dort, wo ich dann mir dann entsprechend so eher so Hardcore-Konzerte angeguckt habe. Auch Glocksee war natürlich ein Konzert, der total wichtig war. Und das werde ich immer mit Brieftauben verbinden. Und die erste Platte, ich habe gerade nochmal nachguckt, weil relativ regelmäßig gibt es ja so Sachen, poste die 20 Platten, die dein Leben irgendwie besonders beeinflusst haben. Immer wenn ich nach sowas bei sowas mitmache, ist immer die erste Brieftauben-EP dabei. So, irgendwann, wie gesagt, habe ich mich mehr so ein bisschen in so DIY und Hardcore und Straight Edge und Veganismus und sowas entwickelt. Brieftauben irgendwann in der andere Richtung, da gab es dann irgendwann wurden sie eine echte Band mit Bass, dann kam plötzlich waren sie in der Bravo, wo ich dann schon auf sowas wegen Subkultur gar keinen Bock mehr hatte, dann waren sie irgendwann im Kino, übrigens auch der Auslöser, weil Mikro steht schon ganz lange auf meiner Wunschkandidatenliste. Ich habe neulich nochmal mit meinen beiden Söhnen zusammen Kein Pardon geguckt, der erstaunlich gut gealtert ist, finde ich. Kann man sich immer noch angucken. Das ist bei manchen Filmen aus den 80ern, 90ern eher schwierig so, aber da ist auch jetzt muss ich endlich mal ran. So, und
also ich muss sagen, dass er ist auf jeden Fall, also als ich den damals das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße.
Ja, das ist der beste deutsche Film, sage ich. Völlig daneben
geworden irgendwie, aber ich glaube, ich habe den letztens auch schon mal wieder gesehen. Es ist schon lustig.
Ich finde ihn super, so. Ja. Genau, und über ganz viel, was in Mikros Leben passiert sind, wie er auch dann nach Ende der Band sozusagen ins normale Leben wieder eingetaucht ist, wie auch mit dem Verlust, also das werden vielleicht wissen das einige nicht. Also Brieftauben haben als Duo gestartet. Die andere Person neben Mikro war Konrad. Der ist Anfang der 2000er, 2004 gestorben. Mit nur 44 Jahren. Tauben gibt's aber wieder. In der zweiten Reinkarnation sozusagen. Ja,
das stimmt.
Genau, und wie Mikro jetzt auf das alles zurückblickt, wie es ihm heute geht, was vielleicht jetzt anders ist als früher, da habe ich total Bock, heute den Abend mit dem Mikro zu verbringen. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich da sein kann.
Gut, wir haben immer so Vorfragen, bevor wir so ein bisschen uns so chronologisch durch dein Leben angeln. Christopher, machst du die erste?
Ja. Mikro, wenn ein Mensch, der dein gesamtes Leben eng begleitet hat, deine bedeutendsten Erfolge und deine größten Fehltritte nennen müsste, was käme dann auf den Tisch?
Ach du Scheiße.
Ja, ne? So fangen wir an.
Das ist eine
und das ist erst der Anfang. Ne? So, danach wird es schwierig.
Ja, es ist gerade so, dass ich unter gewissen Umständen meinen Lebenslauf gerade genau in der Richtung gerade schreiben muss. Mhm. Und da grübel ich auch gerade drüber. Also alle bedeutenden Sachen kann ich gar nicht aufzählen, weil es ist viel Bedeutendes passiert. Das war einmal die Gründung der Band, dass ich überhaupt zu Musik und zum Punk gekommen bin. Dann natürlich auch der erste Plattenvertrag überhaupt, die erste Platte, von der du ja sprachst, das war auch ein Highlight.
Sowas, da gab es schon einen Vertrag richtig für diese erste Platte?
Mm-mm. Nein, da gab es gar nichts. Da gab es einfach nur die Platte, die wir aufgenommen haben und über eine Firma dann haben pressen lassen. Und auch die Lithografie sozusagen, die ist auch über einen Kumpel gelaufen. Und gab keine Verträge, es war alles self-made, komplett.
Ja, kommen wir noch drauf. Aber irgendwas fällt dir so spontan so Dinge, wo du sagst, okay, da habe ich echt ganz schön daneben gegriffen. Es war eine Kackentscheidung.
Ja, als ich mit dem Rauchen angefangen habe.
Okay, da bin ich voll bei dir.
Wann war das?
Das hat mich nie losgelassen.
Wann war das denn?
Ach, das war mit 13.
Oh. Und du rauchst immer noch?
Ich rauche immer noch.
Durchgehend.
On und off oder konstant einfach?
Konstant. Also 20 bis 30 Zigaretten.
Ist konsequent.
Konsequent.
Gut. Wir kommen auf andere Sachen bestimmt nachher noch zu sprechen. Zweite Vorfrage. Wir leben ja in sehr bewegten Zeiten. Es passiert viel, ne? Also wenn wir jetzt auch an Wahlergebnisse denken, also Tauben war ja auch eine Band, die sich immer auch klar natürlich gegen rechts positioniert hat, da auch viele Songs gemacht hat. Sonst passiert natürlich auch total viel, wenn wir von Klimakrise und sowas alles natürlich Bescheid wissen. Hast du ein so ein Thema, was dich im Moment am meisten aufregt und wo du am liebsten direkt eingreifen würdest, wenn du könntest?
Was im Moment ist.
Mhm.
Also grundsätzlich natürlich irgendwie den Aufstieg der AfD.
Mhm.
und natürlich auch den Krieg in Europa. Mhm. Das sind so die grundsätzlichen Ängste oder auch Themen, wenn ich da eingreifen könnte, würde ich sofort tun.
Okay.
Mhm. Ist halt, weil es ist mit dem Putin halt schiefgelaufen und also er wurde ja sehr hofiert, auch durch unseren damaligen Bundeskanzler. Und ja, und das ist jetzt alles nach hinten losgegangen.
Und das kann man wohl sagen.
Ja, damit hat ja auch keiner gerechnet. Ne? Und jetzt haben wir den Salat.
Mhm.
Und der Aufstieg der AfD, also dass sie salonfähig gemacht worden sind, das ist also, das finde ich dermaßen erschreckend. Weil es ja nun offensichtlich ist, wie sie drauf sind, aber dass sie in der Bevölkerung ganz anders wahrgenommen wird. Und wegen, die haben ja recht, die sagen endlich mal was, die belügen uns nicht. Und das ist alles, den ganzen Schwachsinn hat es schon mal gegeben irgendwie. Und da wurde nichts aus der Geschichte gelernt. Und das macht mich eigentlich, also früher hätte mich das richtig, richtig, richtig wütend gemacht. Aber im Moment macht mich das einfach nur noch bei dem Erfolgen, die die erzielen, macht mich das eigentlich nur noch traurig. Mhm. Weil man da eigentlich kaum noch was gegen machen kann irgendwie. Und da kannst du noch mal sagen, du bist dagegen. Es laufen ja auch Demos dagegen, was ich sehr gut finde, weil auch bestimmte Bevölkerungsteile, die sonst nie auf Demos gehen, durchaus sich jetzt auf die Straße trauen, weil denen auch Angst und Bange wird. Aber Deutschland spaltet sich da einfach so in zwei Lager. Und das ist einfach, also ich finde es grauenhaft.
Ich stelle mir ja tatsächlich die Frage, wo geht das jetzt eigentlich hin? Ne? Also die AfD, die ist ja irgendwann so aufgekommen und wurden immer größer und dann dachte man, na ja, gut, jetzt ist ja alles noch überschaubar und dann haben sie irgendwann die 5%-Hürde überschritten und dann dachte man, aber man dachte irgendwie, das ist ja immer noch irgendwo eine krasse Minderheit und das verschiebt sich jetzt ja immer weiter. Ne? Und die sind glaube ich, immer noch sehr weit davon entfernt, jedenfalls auf Bundesebene eine Regierung zu bilden. Ne? Dafür müssten sie ja noch sehr, sehr, sehr viel mehr Stimmen dazu kriegen. Aber die Frage, die ich mir stelle, guck mal, jetzt in Frankreich,
da auch eine Katastrophe.
Da haut das jetzt ja an der Regierung durch. Also da sticht das an der Regierung durch. Wenn kein Wunder passiert, ist Trump in den USA auch wieder der nächste Präsident.
Ja,
ich stelle mir tatsächlich halt die Frage, ob das bei uns jetzt auf Bundesebene auch jetzt immer so weitergeht oder?
Also so wie es aussieht, glaube ich, es geht so weiter. Das ist ja halt das gerade. Ich habe schon daran gedacht irgendwie, also wenn es ganz krass wird, irgendwie dann verlasse ich dieses Land.
Aber wohin denn? Ist ja überall gleich.
Ja, eben.
Ne?
Überall ist es gleich. Das ist ja die Scheiße. Ne? Und ich finde, das ist eine ganz gefährliche weltweite Entwicklung auch, die da stattfindet. Und was ich einfach nicht kapiere, ist, dass die Leute nicht begreifen, dass wenn sie solche Parteien wählen und die tatsächlich an die sogenannte Macht kommen, dass sie die Ersten sind, die verschwinden müssen. Mhm. Das ist halt, es sind alles Parteien der Reichen.
Mhm.
Ne? Geldmacherparteien irgendwie. Und gerade, es ist ja auch unter sozial Schwachen wird das ja auch viel gewählt und wie gesagt, irgendwie, ja, wenn die drankommen, dann geht es uns besser. Es ist ja das Gegenteil der Fall.
Mhm.
Und
Wobei man dann ja eigentlich denken müsste, dass wenn die Leute denken, okay, ich wähle die jetzt, dann geht's uns besser, dann müssten die ja eigentlich so in der laufenden Legislaturperiode mitkriegen, dass es ihnen nicht besser geht und dann müssten die ja eigentlich sofort bei der nächsten Wahl wieder abgewählt werden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, so läuft's nicht. Ne? Also irgendwie verlieben sich die Leute dann ja in diese Ideologien und bleiben da irgendwie bei der Stange. Genauso wie auch jetzt bei Trump, ne? Dass die den jetzt zum zweiten Mal wählen. Das ist doch auch total. Ja, also ich finde es total. Ich frage mich, was ist mit der Menschheit los so? Ne?
Ja, es kommt bestimmt auch durch die durch so ganze so Geschichten wie eben TikTok und also diese ganzen Computersachen Geschichten, dass die Leute keine realen Nachrichten mehr sehen. Mhm. Und sich nicht wirklich informieren und auch nicht hinterfragen, sondern ganz einfach auf diese Posts und News und was weiß ich nicht, wie heißt das? Also externe Nachrichten irgendwie, die einfach nicht fundiert sind, dass sie auf sowas zurückgreifen. Mhm. Weil sie einfach nicht mehr öffentlich-rechtliche oder was weiß ich, also einfach nicht mehr offene, richtig journalistisch richtig gemachte Nachrichten gucken.
Mhm. Das ist eine komplexe Welt mit komplexen Zusammenhängen und das kann auch ja auch niemand verstehen. Verstehen wir ja auch alle nicht so richtig, warum alles ist, wie es ist und so schwierig ist. Es gibt ein paar Lösungsansätze und Erklärungsmuster, aber die sind halt sehr kompliziert und komplex und mit verschiedenen Beziehungen, die da und Interessensgrundlagen, die sehr unterschiedlich sind.
Ja, aber das ist viel und da, zu viel.
Die genau, das ist zu viel und deswegen
überfordert irgendwie.
Deswegen auch, Leute wollen dann einfach Antworten haben, ne? Und ja, die klingen erstmal einfach und dann sagst du, naja, dann gibt's natürlich immer so eine Sündenbock-Geschichte und natürlich gibt's irgendwie rassistische Tendenzen, die auch schon immer da waren. Das wissen wir auch alle so, ne? Und die werden damit bedient und kommen dann raus und ja, aber ich weiß auch überhaupt nicht, wie das weitergeht. So und klar, so dieses so Überlegungen wie, boah, ey, okay, wenn hier tatsächlich irgendwie mal so eine AfD-Regierung ist, dann gehe ich weg, aber wohin denn? So, ne? Also das ist ja auch ist all überall scheiße, ne? Und
ja, man muss halt keine gucken, Ahnung, was passiert irgendwie, aber es ist halt, also ich finde es unglaublich schade, dass man immer mehr das Gefühl kriegt, man kann nicht eingreifen. Also als wir damals uns gegen rechts gestellt haben, haben wir auch das Gefühl gehabt,
man kann was machen, so.
Man kann was machen, man kann den Mund aufmachen, man kann was sagen, man kann den Leuten was erklären. Man kann die Rechten erklären. Wir haben auch damals gesagt, irgendwie lass die selber sprechen, dann verleugnen sie sich schon selber gut genug. Mhm. Das kriegt er heute nicht mehr.
Nee.
Das ist einfach nicht mehr drin, weil wenn sie selber sprechen, irgendwie die Leute fallen wieder drauf rein. Und das Komische ist, dass ich halt das Gefühl habe, es ist genau dieselbe Entwicklung, wie es früher war, so wie ich es in der Schule gelernt habe, muss das ungefähr so abgelaufen sein. Also auf einer anderen Ebene. Mhm. Und aber es sind die Nazis wurden zuerst auch. Hitler wurde eingesperrt. Mhm. Ne? Ist wieder freigekommen und dann wurden sie hofiert.
Ja, und wurden ja auch gewählt von genug Leuten so, ne?
Genau. Also
gab ja keine Machtübernahme, sondern war halt eine gewählte Partei. So. Das ist,
das ist ja das Schlimme an der Demokratie.
Was mir Angst macht, ne? Mhm. Ja, das ist das Schlimme daran, das liegt auch an unserem Bildungssystem, dass die Leute Demokratie nicht begreifen. Mhm. Es ist ja so, dass viele, viele Staaten irgendwie auch nicht begreifen, was in Deutschland los ist, weil die haben einen Präsidenten, der hat das Sagen. Und das ist bei uns ja nicht so. Es ist ja, der Präsident hat ja nicht irgendwie die Macht über alles, also wie in Amerika oder die Amerikaner wissen ja gar nicht, wie sie sich in Deutschland, mit wem sie sich unterhalten sollen, damit sie irgendwas erreichen. Das ist ja schwierig für die, weil sie einfach unser System auch, obwohl sie es uns ja beigebracht haben, ne, dieses System oft auch gar nicht begreifen würden.
Mhm.
Also das sehe ich ganz einfach daran, irgendwie wie die Menschen in Amerika reagieren irgendwie auf so ein Vollspacken wie Trump. Hm. Ich meine, das ist doch offensichtlich, dass der gefährlich ist, der
Mann. Total offensichtlich, ja, ja. Aber funktioniert, ne?
Ja, es funktioniert. Es ist aus der Geschichte nichts gelernt. Nichts. Das finde ich doch schon merkwürdig.
Ja. Gut, ich glaube, wir können das nicht lösen.
Wir können das
wir sind betroffen. Ach, das wäre schön, das würden wir sofort tun. Ich würde trotzdem mal Themenwechsel vorschlagen.
Ja.
Christopher, letzte Vorfrage.
Genau. Und zwar.
Das ist ein bisschen auch eine schwierige Frage, aber leichter.
Ja, aber in der Tat ja viel leichter.
Ja, schmeckt wie Blumenkohl, aber
irgendwie ganz anders. Genau. denn ich muss gestehen, Ich war im Gegensatz zu Jobst nie so ein glühender Fan der Brieftauben und ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mich durch dieses gesamte Oeuvre so durchgehört. Und dann habe ich mir folgende Frage gestellt. Was haben die Ärzte, was die Brieftauben nicht haben?
Und das beantwortest du jetzt, Mikro.
Es wurde uns ständig nachgesagt, wir würden die Ärzte nachmachen. So, oder eben die toten Hosen. Wir würden auf dieser Schiene rumreiten. Aber das ist ganz einfach nicht richtig. Die Ärzte sind vielmehr eine Popband und die Brieftauben, die unterscheiden sich einfach auch grandios von den toten Hosen. Das ist einfach nur,
den Vergleich, den würde ich auch nicht sehen. Das muss ich tatsächlich, den finde ich, den finde ich. Das ist
ganz einfach irgendwie die deutsche Sprache, die man benutzt. Mhm. Und, ja, die Ärzte sind einfach die besseren Musiker, ne?
Ist das so?
Das ist ein starkes Argument, glaube ich, ja.
Es ist einfach so. Ne?
Na gut.
Na gut. Wir können bessere Texte schreiben. Und ob man sie nun mag oder nicht. Okay, aber wir wurden so oft mit den Ärzten verglichen irgendwie, dass es mir einfach zum Halse raushängt.
Verständlich.
Verstehe ich, ja.
Gut, aber zumindest konnten wir die Frage eindeutig beantworten. Sie sind die besseren Musiker, eindeutig.
Das ist richtig.
Gut, jetzt fangen wir mal ein bisschen an. Mikro, wann kam dieses Punk-Ding überhaupt wie in dein Leben?
So ein bisschen war ich schon immer ein bisschen anders. Also ich bin gern in zerrissenen Hosen rumgelaufen und habe die auch bemalt, aber da stand da eben nicht irgendwie GBH drauf, sondern Status Quo über die Eier. Und Bay City Rollers stand da drauf und Kiss stand da drauf irgendwann. Ne?
Und also Gitarrenmusik war schon früh, sehr früh deins.
Ja. Also es hatte angefangen irgendwie mit, also ich muss sagen, ich finde den ja immer noch klasse, mit Udo Jürgens und Udo Lindenberg und halt auch den, also früher Einstieg waren halt die Bay City Rollers.
Mhm. Und, die sind alle musikalisch aber schon unterschiedlich, ne? Udo Jürgens,
ein wenig.
Udo Lindenberg und die Bay City Rollers.
Naja, was hat man als 13-Jähriger gehört, ne? Und ich hatte halt immer lange Haare.
Du bist auch Generation Disco Ilja Richter, oder?
Die Generation, ja. Aber ich war nie, also ich habe immer schon die anderen Bands gehört, die Großen gehört haben. AC/DC und was weiß ich nicht. Also nicht diesen Pop da außer Disco.
Weil da gab es auch die Bay City Rollers.
Ja.
Okay, aber
ich meine, ich war 13 Jahre alt, es sei mir verziehen. Aber ich freue mich heute noch, wenn ich irgendwie einen gewissen Radiosender höre und die spielen dann tatsächlich noch, also die seichteren Dinger von den Bay City Rollers irgendwie. Da freue ich mich immer noch drüber. Also auf jeden Fall, ich war schon früh angefixt und dann habe ich die ersten Punks in Hannover gesehen. Und da war ich halt geflasht, mehr oder weniger. Es gibt tatsächlich Leute, die so aussehen, wie ich aussehen will.
Weißt du noch, wie alt du da warst?
Da war ich, als ich das erste gesehen habe, da war ich 14. 13, 14.
Du bist Jahrgang 67, das heißt, wir sind Anfang der 80er, 80, 81, sowas.
Ganz genau. Mhm. 79, 80. Mhm. Ja, und ich habe mich dann auch ganz schnell irgendwie selber so gestylt. Und habe dann durch zwei Mädels aus meiner Nachbarschaft, die mich angesprochen haben, Mensch, du siehst ja auch so aus, wir wissen, wo du hingehen kannst, bin ich dann in die Korn gekommen. Mhm. Und mein erstes Konzert war auch, wo der Korn Live Sampler aufgenommen worden ist.
Ah.
Ja, da stand ich als kleiner Pöks und habe komischerweise auch zu dem Song von Blitzkrieg, Kleiner Punky 81, habe ich Pogo getanzt. Und und das hat sich dann einfach so eingeschlichen und manifestiert. So, da habe ich mich wohlgefühlt in der Szene.
Zwei Anschlussfragen. A, bist du da sofort aufgenommen worden als Nachwuchspunk?
Ja.
Okay.
Und also man sagt mir auch mal nach Babyklappe Kornstraße.
Das klingt ein bisschen so. Und zweite Frage, was hat das denn zu Hause ausgelöst? Was haben die Eltern gesagt?
Also mein Vater hat gesagt, wehe, du wirst ein Nazi-Punk. Und meine Mutter, die hat zu der Zeit Ja, die hat einen Auslandseinsatz, sage ich mal, gehabt. Sie ist für ein Jahr nach Island gegangen. Mhm. Und als sie gegangen ist, hatte ich noch lange Haare. Und als sie wiedergekommen ist, hatte ich Nietenabänder und stachelige, gefärbte Haare. Das ist alles in diesem einen Jahr passiert, wo sie weg war.
Aber
ja, also die Reaktion darauf war, sie hat es hingenommen.
Nur noch mal eine Rückfrage. Du hast, also du hast eben erzählt, du hast also die ersten Punks da in Hannover gesehen und dann hast du gesagt, so wie die aussehen, so will ich auch aussehen. Das ist, was du da beschrieben hast, ist ja erstmal nur was Optisches. Ne? So was Wildes, so irgendwie was Bildes, was anderes, so was optisch Provokatives. Herkömmlich verbindet man mit Punk aber ja auch ein bisschen was Inhaltliches und auch eine Form von Musik. Also wie bist du denn zu dem Inhalt und wie bist du zu der Musik gekommen?
Ich bin über die Musik zu dem Inhalt gekommen. Ah. Und den Inhalt, sagen wir es mal so, den grundsätzlichen Inhalt, den habe ich schon vom Elternhaus mitgekriegt. Mhm. Ne, das war schon da und das hat da halt alles gepasst. Also sowie das Outfit als auch eben die Texte, die Inhalte, die Lebensform und alles, was dazugehört, das hat mich halt total angesprochen und das hat mich auch nie wieder losgelassen.
Was waren das denn für Inhalte, die du dir von deinen Eltern da aus dem Elternhaus schon so mitgegeben wurden?
Ja, es sind eher die antikonservativen, eher provokativen und eher, das waren alles diese Sachen wie Anti-Atomkraft und gegen die Marschflugkörper, die hier eingesetzt werden sollten oder gelagert werden sollten.
NATO-Doppelbeschluss, so Systemen waren da ja
und sowas. Atomraketen, ne? Mhm. Und den ganzen Quatsch irgendwie. Ne? Mhm. Das habe ich alles schon vom Elternhaus eingeimpft gekriegt, dass das alles nicht geht.
Also sprechen wir so von so einem stabilen sozialdemokratisch bis grün alternativen Elternhaus?
Ganz genau.
Okay.
Davon sprechen wir. Mhm. Also als die Grünen dann endlich Partei wurden, da war ich dann auch schon 18. Mhm. Und das Erste, was ich gemacht habe, irgendwie, ich habe sofort die Grünen gewählt. Und vorher war halt die SPD einfach immer Usus. Die Grünen wurden aber auch sofort gewählt.
Okay, das heißt aber, so ein Protest und Rebellion gegen Eltern war das eigentlich gar nicht so unbedingt bei dir dann, wie es ja. Einige andere auch gewesen muss das gar nicht
war,
sein.
Das war schon gleich in der gesellschaftlichen Form.
Okay.
Also sofort Protest gegen das, was mich so umgeben hat.
Mhm. Warst du Einzelkind oder warst beziehungsweise bist du Einzelkind oder hattest du
Nein,
hast
ich habe
du
Geschwister?
Geschwister.
Ja.
Älter,
ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder.
Sind die auch Punks?
Nein.
Überhaupt nicht?
Nein.
Okay.
Nein, also meine Schwester hatte mal Ambitionen, dass sie mit einem Punk zusammen war, aber sie ist selber nie einer geworden. Mhm. Eine Punkette. Mhm. Und mein Bruder ist halt eher in der Rock'n'Roll-Schiene.
Okay. Was ja auch nicht schlecht ist.
Was auch nicht schlecht ist.
Das ist ja. Überhaupt nicht schlecht. Also musikalisch auf gar keinen Fall.
Das klingt aber nach einem sehr entspannten Elternhaus, ohne großartige Probleme, ohne großartig Streitereien. Ist das so?
Nein, ganz und gar nicht.
Okay. Worum musstest also du oder hast du gestritten?
Ich möchte mich da mir so genau gar nicht drüber irgendwie
okay.
unterhalten, weil also es ist ganz einfach so, meine Eltern haben sich getrennt, als ich 8 Jahre alt war. Mhm. Und es gab immer Streit und naja, danach war ich halt das Kind einer von 3 Kindern alleinerziehenden Mutter, mhm. die auch arbeiten gegangen ist. Man kann sich vorstellen, was mit der los war. Mhm. Und ja, der Vater, das war halt Wochenende oder eben in Urlaub dann. Der Ferienpapa.
Okay.
Und dein musikalisches Schaffen, also jetzt zumindest mal im Zusammenhang mit den Brieftauben, ist ja schon, ohne dem jetzt vorgreifen zu wollen, ist ja schon sehr stark auch humoristisch geprägt. Da ist viel, selbst ernste Themen werden häufig so mit Augenzwinkern lustig aufgearbeitet. Warst du immer schon auch als Kind oder Jugendlicher so ein, ich sag jetzt mal, so ein lustiger Geselle? Oder kam das irgendwann später erst? Ja, warst du schon immer?
Ja. Also das hat mich auch gerettet über die Zeit. Und also um das musikalisch einzubringen, ich habe halt auch schon, also bei meinem Vater Platten gehört halt natürlich. Und da waren eben auch Sachen bei wie Instaburg und Co., die ja auch auf dieser Schiene geritten sind. Ne?
Ja, ich sehe eine Verbindung, auf jeden Fall.
Humorvoll mit ernsten Themen umgehen. Mhm. Und das hat mir einfach immer mehr zugesagt, weil ich das einfach nicht mehr eingesehen habe, irgendwie immer nur anzuhören, scheiß Bullen, scheiß Staat, scheiß dieses, scheiß jenes und alle Bands singen dasselbe. Und ich wollte einfach ein bisschen mehr Spaß dran haben. Ne?
Du hast ja auch, du hast uns ja eben schon gesagt, du hast mit 13 schon angefangen zu rauchen.
Ja.
Wann hat denn der sagen wir mal so, der jugendliche Spaß bei dir angefangen?
Der jugendliche Spaß?
Ja.
Wie meinst du das?
Ja, sowas, also dieses, also man kommt sagen wir mal so, als Kind ist man ja noch Kind, ne? Aber in dem Moment, wo man irgendwann dann so in die Pubertät übergeht, jugendlicher wird, hat man ja eigene, lebt man sich ja stärker aus und entwickelt praktisch eigene Interessen, eigene Leidenschaften, schlägt über die Stränge, hat mehr Spaß, vielleicht auch entdeckt den Exzess hier und da für sich. Gab's das bei dir oder wenn ja, wann ging das los?
Doch, das war eben auch, wie gesagt, Babyklappe Kornstraße. Das war schon die Zeit, wo ich, also als ich 14 war, dass das so der Übergang zum wirklichen Jugendlichen sein gewesen ist. Eine Berührung mit der Musik, Berührung mit anderen Menschen, irgendwie raus aus der eigenen Clique, sage ich mal, raus aus der Schule. Und ja, also mit 14 hat der Spaß jugendlich sein für mich angefangen.
Mhm. Wie hast du dir Musik eigentlich damals so erschlossen? Wie kam Musik so zu dir? Gerade weil du ja sagtest, du hast sehr früh schon auch angefangen, so ein bisschen abseits des Mainstream zu hören. Wie hast du die Musik für dich entdeckt?
Schwierige Frage. Ganz einfach nur, also ich hatte damals einen Plattenspieler geschenkt bekommen. So einen alten DDR-Plattenspieler irgendwie, der war ganz einfach. Und hatte auch Kinderplatten, die ich da zum Einschlafen immer gehört habe. Und irgendwann kam einfach mal eine Udo Jürgens LP dazu, weil ich dem, bei uns lief immer das Radio. Und dadurch lief natürlich auch immer Musik. Und naja, Punk gab es ja damals noch nicht im Radio.
Nee, genau.
Und ja, dadurch, dass ich einen eigenen Plattenspieler hatte, konnte ich mir halt natürlich auch immer mir zum Geburtstag oder eben sonst wie Singles wünschen. Da waren also Bonnie Tyler bei und was weiß ich nicht. Und dann ist das irgendwann, also so, danke, so bin ich irgendwann über die Bay City Rollers bin ich tatsächlich dann so zum Musik gekommen, dass ich das selber machen wollte. Ich hatte dann auch einen eigenen, also mein Bruder und ich haben zum Beispiel schon mal einen eigenen Kassettenrekorder geschenkt bekommen, die da ein, und da haben wir dann schon die ersten 3-Spur-4-Spur-Aufnahmen mitgemacht.
Ah, okay.
Ne? Ja, ich habe auf dem Bett getrommelt und er hat halt ein bisschen Gitarre dazu gespielt und wir haben beide ein bisschen gesungen und dann immer
erst aber so Eigenkompositionen oder so Coversongs?
Das waren noch Coversongs, aber ganz einfache. Aber ich weiß auch nicht mehr was, aber ich weiß, dass wir immer auf diesen Dingern rumgedrückt haben, wie die Blöden. Und ich bin da praktisch reingewachsen, ja. So, es gab keine Initialzündung, sondern das war einfach immer mein Begleiter. Ich habe auch damals schon früh in der Band gespielt, Es war, da war ich in einem Ferienlager in der DDR, in der Nähe von Magdeburg. Und da gab es dann auch eine Band und ich habe das Waschbrett gespielt. Und damit, mit dieser Band sind wir dann auch aufgetreten und ja, einfach reingewachsen.
Wieso warst du denn im Ferienlager in der DDR?
War das besonders günstig?
Zumal das, nein, das war es nicht. Das war einfach so eine, wir waren damals bei den jungen Pionieren. Mhm. Das fanden meine Eltern irgendwie ganz toll. Und da waren wir dann mal in einem Osterlager in Westdeutschland und sind darüber hinaus, dann gab es das Angebot, dass eben westdeutsche Jugendliche die DDR besuchen und da in ein Ferienlager gehen.
Aber dann in der Prä-Punk-Zeit, so mit 10, 11, 12.
Das war in der Prä-Punk-Zeit auf jeden Fall.
Krass, okay, da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt.
Ja, es war so ein Schüleraustausch.
Okay.
Und da durfte ich dann schon mal die DDR ein bisschen kennenlernen und ich muss sagen, also bis auf die Band hat mir da eigentlich nichts gefallen. Ja. Ich habe jeden Tag nach Hause geschrieben, holt mich hier raus. Aber davon sind leider nur 3 Briefe angekommen. Und ja, aber wie gesagt, es gab keine Initialzündung irgendwie so, wie ich zur Musik gekommen bin, sondern das, ich bin da einfach reingewachsen.
Jetzt aber nochmal zum Punk zurück, denn der war zu der Zeit, wir reden jetzt hier Ende der 70er, Anfang der 80er, war der ja nicht überall also erwerbbar. Wie hast du denn so die erste Punkmusik dann erlebt?
Tatsächlich typisch, also ich war ja in dem Alter und da gab es dann irgendwie schon Platten, also es gab die Sex Pistols, es gab The Clash, es gab Crass. Das habe ich mir alles so erklaut. Und
nein.
Doch.
Ich hab aber in Läden. Oder bei Privatpersonen womöglich.
Nein,
noch.
Nicht bei Privatpersonen, sowas macht man nicht.
Nee, eben.
In Läden natürlich. Ne? Und ja, ich hatte nicht genug Taschengeld.
Verständlich.
Irgendwo muss wir haben Verständnis dafür. Ne? Wir machen ja jetzt keine Vorwürfe.
Das waren so die ersten Sachen. Und dann gab es natürlich in der Kornstraße gab natürlich Netzwerke und dann die ersten Bands,
wenn man
die
Singles aufgenommen
haben. Genau. Und so, ne? Und das gibt dann durch Austausch und durch hier und da kommt man da so langsam ran.
Hast du denn aber von dieser ganzen...
Warte mal, da muss ich jetzt mal da bleiben, weil ich mir immer die Frage stelle, wie klaut man eigentlich eine LP? Die sind doch so groß.
Ich muss irgendwie geschickt gewesen sein. Also ich bin schon mit einer Tüte mit LPs da drin in den Laden gegangen. Und die beim Durchwühlen, dann ist mir da leider die eine oder andere noch reingefallen. Dann habe ich eine gekauft und drei mitgenommen. Also sowas, gut, das ist jetzt keine Anleitung zum Klauen.
Nee, aber das ist ja buy one, get three, ne?
Ja.
Okay.
Ja, ich war jung und brauchte das.
Ja, gut.
Also ich würde es heute nicht mehr machen. Ich sage immer, klauen tut man nicht.
So ist das. Wenn wir von Hannover sprechen, ne, dann wissen wir alle, Hannover hat eine längere Punk-Tradition auf jeden Fall. Ne? Also wir hatten hier auch schon die beiden Annettes zu Gast von Hansaplast, Milchbubis, ein bisschen anderes Punklager, ein bisschen früher. War das für dich damals irgendwie auch Thema, diese ganze Geschichte rund um No Fun und so?
Nur am Rande. Das war nur am Rande, weil es gab ja die erste Punk-Generation, das waren ja und die Milchbubis.
Genau.
Und dann gab es die zweite Punk-Generation, die ja komplett auf dem Korn Live Sampler auch vertreten ist. Das sind Aristocats und Blitzkrieg und Wutstock und so weiter und so fort. Und dann gab es ja die dritte Generation. Die war dann so um damals den Zeber rum irgendwie, also die Jüngeren, die ja auch in die Korn gegangen sind und nicht am Bahnhof rumgehangen haben, sondern die sich auch engagiert haben, Fanzines gemacht haben und eben auch Bands gemacht haben, ohne irgendwas zu können. Und ich bin eher in die dritte Generation reingewachsen und das andere, das war alles weiter weg. Also das war schon präsent, aber für mich nicht relevant. Da war ich zu jung für.
Anfang der 80er fingen in Hannover ja auch die Chaostage an. Haben die irgendeine Relevanz für dich gehabt? Oder?
Ich sag ja.
Du sagst ja.
Ja.
Ah, dann wollen wir mal überlegen.
Ja.
Also du kannst Jobs auch widersprechen. Ne? Ja, nur weil Jobs jetzt ja gesagt hat, musst du ihm jetzt nicht da
zustimmen.
Nee, du musst ihm nicht zustimmen.
Musst du nicht.
Du kannst frei antworten.
Nur nein, weil natürlich jetzt hatten die eine Relevanz und die ersten Chaostage, die waren ja auch großartig. Das war ja einfach nur so ein aufgebauschtes Ding. Also wir legen Hannover in Schutt und Asche und da hatten dann alle Angst vor und im Endeffekt war es nichts anderes als ein ja Punkzug durch Hannover irgendwie. Wir haben da lustige Szenen erlebt irgendwie, dass wir in Kaufhäuser gegangen sind, die Polizei hinterher und dann ist die Polizei die Treppe rauf, Rolltreppe raufgefahren und wir sind alle die Rolltreppe runtergefahren und haben uns praktisch ins Gesicht geguckt und konnten nichts machen. Und das war ein bisschen Hin- und Her-Jagerei und also das war noch ganz spaßig. Später dann die Chaostage, als sie dann so richtig so mit also Gewaltausbrüchen und Straßenschlachten geendet sind, irgendwie, das war auch nicht mehr so meins.
Wann war das denn eigentlich? Ich habe irgendwo gelesen, dass, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zumindest einer der Anlässe dieser Chaostage eine sogenannte Punkerkartei war, nämlich dass die Polizei, und ich weiß nicht, ob das bei den ersten Chaostagen oder so erst in der zweiten Welle war, dass die Polizei tatsächlich Punks so erfassen wollte in einer Kartei und dass deshalb möglichst viele Punks nach Hannover gekommen sind, um praktisch so diese potenzielle Kartei zu überfluten und die Identifikation von Einzelnen schwierig zu machen.
Du hast das genau so erklärt, wie es gewesen ist.
Ach.
Ja.
Und das war
die
das
Punk-Kartei,
jetzt?
Die Punk-Kartei sollte kommen, auf jeden Fall. Die wurde, glaube ich, auch angefangen. Aber irgendwann waren die auch überfordert. Und es ist halt genau so, wie du erzählt hast. Ich brauche das gar nicht zu wiederholen.
Aber das war gleich am Anfang, oder war das erst bei der zweiten Spur?
Nee, das war bei der ersten.
Das war gleich am Anfang. Mhm. Das war, als die Punks, wir hatten in Hannover ja eine ziemlich große Punk-Szene. Und da hat der Staat sozusagen, die Stadt hat dann irgendwann gedacht, sie müsste dagegen vorgehen und wollte dann eben diese Punkkartei da aufbauen. Und das haben wir uns einfach so nicht gefallen lassen. Mhm. Also ich war da zu der Zeit, muss ich sagen, ich habe mit der Organisation eigentlich wenig zu tun, sondern ich bin da mitgelaufen.
Ja gut, da warst du 15, 16, sowas, ne?
Ja, höchstens, ja.
Ja, ja.
Ne? Und aber das waren genau die Sachen. Die wollen eine Kartei über uns machen, sollen sie machen. Dann werden wir die so vollstopfen, dass sie einfach nicht mehr wissen, wohin mit uns.
Ja, ich glaube, die zweiten, 84 war ja erst dann, wo es dann auch richtig Stress so mit Nazis und so gab. Ne? Das war ja bei den ersten, glaube ich, eher so eine Geschichte zwischen, waren eigentlich nur Punks und klar Polizei und gab auch Ärger, aber nur mit Polizei. Aber dass dieses geplante, was hieß das nicht auch so, Punks and Skins United oder sowas? Bei die
ja,
zweiten?
Das war auch mal geplant irgendwie, aber vorher gab es halt auch zu der Zeit der ersten Chaosklage gab es einfach auch viel Ärger mit Glatzen.
Ja.
Also wir hatten immer viel Stress mit Skinheads und das hat sich dann irgendwann hat sich das so eingelebt, dass die ersten Skinheads auch in die Korn kamen und auch ein bisschen nach Frieden gesucht haben. Ja, es hat leider nicht hingehauen, aber da kam auch unser Song, der Love Song zustande, weil eben viele Glatzen einfach auch die Tauben einfach geil fanden damals. Mhm. Und irgendwann wollten wir die nicht mehr in den Konzerten haben. Mhm. Da haben wir halt dieses Stück geschrieben.
Bevor wir da weitermachen,
war so eine spontane Idee und.
Bevor wir da weitermachen, kannst du vielleicht nochmal, der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, das Jutzkorn. Kannst du das für diejenigen, die noch nie da waren, kannst du das mal beschreiben, was das ist und wie das da abläuft, wie es da aussieht?
Was das da passiert? Korn gibt es heute noch.
Mhm.
Und das war damals einfach für eine Alternative, alternatives Jugendzentrum, was irgendwann von den Punks ein bisschen vereinnahmt worden ist. Das war eigentlich anders gedacht. Das war für alternative Leute halt eher, Autonome und Studenten. Und die Punks haben sich irgendwann da wohlgefühlt. Die sind dann aus den Discos gekommen und haben sich da halt gesammelt. Und das war ein von der Stadt frei organisiertes Jugendzentrum. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Da konnten halt, fanden Konzerte statt, da gab es eine Kneipe und da stand ein alter Flipper rum, der nicht funktionierte. Mal funktionierte er, mal nicht. Und da konnte man sich mehr oder weniger, hatte man das Gefühl, oder wir hatten das Gefühl, wir können uns da frei entfalten und unsere Ideen einfach auch ein bisschen ausleben.
Ich war tatsächlich nur einmal da. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat dieser Konzertraum was für eine Kapazität?
Zwei. Unten und oben.
Ich kenne den. Ich meine, ich wäre unten gewesen.
Der unten, der ist irgendwann eine Disco gewesen. Das war, okay. Der galt nie als Konzertraum irgendwie. Es war einfach immer nur der obere als Konzertraum.
Unten finden dann irgendwann später auch kleinere Konzerte eher stattgefunden. Oben ist schon, ist ja nicht so klein. Also ja,
habe ich das richtig in Erinnerung, dass es so 200-300 Leute da so reinpasst?
Ja, genau. Kommen da schon rein.
Ja. Ja, wie gesagt, für mich auch ein ultra wichtiger Ort. Wie gesagt, eher so Ende der 80er, 88, 89 bin ich dann angefangen, da wirklich sehr, sehr, sehr regelmäßig hinzugehen. Also alles, was, also habe ich super viele prägende Konzerte gesehen und weil eben dann irgendwann auch dieses Hardcore-Ding da ganz extrem stattgefunden hat, Anfang der 90er und so. Alles, was eben total unkommerziell war und irgendwie auch so ein DIY-Anspruch hatte. So,
ja, genau. Das war damals auch, das war was Hannover auch hatte eine große Fanzine-Kultur. Mhm. Also jeder, der was irgendwie auf sich hielt, hat auch ein Fanzine gemacht. Und das wurde dann immer so hier 1,50 mein neues Fanzine, ein Mark. Und ne, wurden da also es sind sehr viele kreative Sachen dort entstanden. Ne, weil es auch immer verbunden war, auch mit der Künstlerszene noch. Also da hat sich alles so, der ganze Mob traf sich damals da. Und da ist halt sehr viel entstanden.
Wie hat sich diese Szene oder dieser Mob damals so zusammengesetzt? Also von wie vielen Leuten sprechen wir da ungefähr und was waren das so für Gestalten?
Die kamen aus allen Richtungen. Leute, kann ich gar nicht sagen, wie viele. Es waren auf jeden Fall viele. Und die kamen aus der Kunstrichtung, die kamen aus der autonomen Richtung, die kamen aus der politischen, aus der unpolitischen Richtung. Und ja, alles, was irgendwie meinte, irgendwie anders sein zu müssen. Anders als die Norm sein zu müssen. Alles hat sich da getroffen. Mhm. Also es wurde auch sehr früh einfach vernünftig mit, in Anführungsstrichen vernünftig mit Homosexualität umgegangen und solchen Geschichten. Und
Freiräume halt einfach, so im klassischen Sinne.
Das war unser Freiraum.
Ja. Ne? Ich würde gerne mal so einen Switch machen zu, also wir sprechen ja unter anderem deswegen mit dir, weil du nicht nur Punk in Hannover warst, sondern eben auch Bands gemacht hast. Allererste Band von dir, B-Test.
Nee, stopp, ich dachte, das war diese erste Band da in der DDR.
Ja, stimmt. Die in der DDR.
Ja, mit solidarischen Liedern.
Mit solidarischen Liedern.
Das wollen wir auch korrekt mit bleiben,
Mirko,
jetzt hier, ne?
Mit kleinen Mirko am Waschbrett.
Genau. Hatte die Band einen Namen eigentlich?
Nein.
Gut, dann nein, die erste Band mit Namen. Moment,
aber jetzt, also meine erste, wir müssen für die Shownotes, müssen wir der Band jetzt irgendeinen Namen geben. Sollen wir die DDR-Band nennen oder wie nennen wir die?
Ja, Zoni-Band, ne? Nein, natürlich DDR-Band.
Nennen wir sie DDR-Band.
Gut, dann kommen wir zur zweiten Band. Ja,
die zweite Band, die erste richtige Band, die ich hatte, war natürlich B-Test. Also,
genau. Und da bin ich eigentlich. Du hast so ein bisschen Musik gemacht mit deinem Bruder zu Hause und irgendwann aber tatsächlich dann mit einem echten Instrument bei einer Band, die aber schon existiert hat.
Richtig, da ist der Gitarrist ausgefallen und ich wurde ganz einfach nur gefragt, hast du eine Gitarre? Weil ich schon in dem Umfeld immer rumgekrochen bin, habe ich gesagt, ja, und hast du einen Verstärker? Habe ich gesagt, ja, habe ich gerade bekommen. Und ist so eine billige Klabautermann und so einen gebrauchten Verstärker hatte ich dann damals. Mhm. Dann sagt sie, ja, dann kannst du ja bei uns mitspielen. Ich hatte mir dann die Zwei-Finger-Technik angewöhnt, also weil ich Ich habe mal Gitarrenunterricht genommen, aber da bin ich nicht weit gekommen, weil das war mit Zupfen und
all
so ein Kram. Das war nicht das, was ich wollte. Und ja, so ging das bei B-Test los. Einfach zwei Finger rauf und runter. Und
aber warst,
zwei, drei, vier und
warst du da auch schon so einfach der Kleine, der Jüngste in der Band wahrscheinlich, die anderen ticken älter?
Ja, der wie Kleine war, das, war ich sowieso das? Immer. Aber, und meistens auch der Jüngste.
Wie war das für dich?
Ich fand das großartig.
Ja.
Es war einfach, eine Anerkennung von Älteren zu bekommen, ist einfach ein geiles Gefühl.
Ne? Kannst du dich an die allererste, ans allererste Konzert erinnern, das du mitgespielt hast?
Nicht wirklich.
Okay.
Also das war irgendwann in der Kornstraße.
Natürlich.
Tatsächlich, natürlich.
Ja.
Bethes spielte auch mal wieder. Es gab auch keine Probleme, weil immer wenn Bethes angefangen hat, wurde der Saal leer.
Okay.
Und, also konnten wir machen, was wir wollten und das war okay.
Ja, es gab ja, glaube ich, so zum Ende der Karriere, oder ist die Band schon gar nicht mehr, gab es auch eine Single, die ist schon, muss man gut finden, sage ich mal. Die ist schon ganz schön rumpelig.
Ja, es war ja auch so, dass wirklich, also keiner der anwesenden Bandmitglieder konnte sein Instrument wirklich, außer eben Konrad, der damals ja schon Bassist war. Mhm. Und als ich dazu gekommen bin, irgendwie ist das Ganze einfach auch zu gerade geworden. Ich meine, man muss sagen, wir hatten einen Gitarristen, der hat drei, vier verschiedene Verzerrer vorgeschaltet gehabt und normalerweise heißt es ja, auf 1, 2, 3, 4 fängt man an.
Ja.
Ja, er hat auch angefangen, seine Verstärker, seine Verzerrer so langsam durchzuschalten nach 1, 2, 3, 4. Alle anderen spielten schon. Und er hat dann stumpf sein Ding zu Ende gespielt. Und als alle anderen schon fertig waren, irgendwie hat er erstmal sein Ding zu Ende gespielt und dann die Verzerrer nach und nach wieder ausgeschaltet.
Klingt ein bisschen nach Kunst.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Ja,
ungewollt. Avantgarde im Grunde.
Ungewollte Kunst, sag ich mal.
Wann hast du dir das letzte Mal B-Test angehört?
Oh, das ist schon ewig lange her.
Ich fand das ganz charmant, als ich es gehört habe, muss ich sagen.
Das war eine Katastrophe.
Also, ja, aber das ist so, wie Jungs gesagt hat, das ist schon sehr rumpelig und so und auch
parolig so.
Sehr parolig auch und so, aber also ich fand das wirklich ganz charmant. So
ja, aber Bethes hat sich aufgelöst irgendwie, als Bethes zu gut geworden ist. Also als tatsächlich so Sachen wie Aufnahmen und Songs bei rausgekommen sind, irgendwie, was auch funktioniert. So, wie man hört, rumpelig funktioniert, aber irgendwie ging da was. Und da hat dann der Chef der Band oder der Gründer der Band hat dann gesagt, irgendwie, er löst die Gruppe auf, die Band kann ja jetzt langsam was.
Konsequent.
Aber war das trotzdem, wie kann ich mir die Band vorstellen? Ist das so, war das schon so trotzdem so eine Szeneband? Alles so Leute, die sich so, also auch so, vielleicht gehen Leute raus, weil sie es musikalisch nicht gut fanden, aber, oder war die eher so?
Wir sprechen hier nicht von Musik, wir sprechen von B-Test.
Wir sprechen von B-Test. Aber wart ihr schon so anerkannte Leute, eine anerkannte Band, wo er sagt, finde ich vielleicht nicht musikalisch gut, aber gehören halt dazu, weil das sind welche von uns, oder wart ihr mehr so die Underdogs oder sowas?
Nein, wir waren schon eine integrierte Clique,
okay,
die in der Kornstraße halt. Da gab es ja immer verschiedene Cliquen und dann gab es die Hardcores und dann gab es die Bahnhofspunks und dann gab es die Intelligenten und so weiter und so fort. Irgendwie. Und wir gehörten da schon. Also in dem Umkreis wurden auch Fanzines rausgebracht und gemacht und eine sehr aktive Truppe.
Okay.
Und wenn ich dann war eben Beiwerk.
Ja. Wenn ich chronologisch so ein bisschen weitergehe, ist glaube ich dann tatsächlich schon, also ja, es gab alte Kameraden noch, aber eigentlich gab es vorher schon Brieftauben. Ist das richtig?
Das gab es gleichzeitig.
Okay.
Das ist also zu der Zeit, wo aus B-Test die alten Kameraden wurden, das war zu der Zeit, als Karl Nagel nach Hannover kam.
Genau.
Und in Zeba einen guten Kumpel gefunden hatte. Das war die gleiche Zeit, wo Konrad mich gefragt hat, irgendwie, Konrad war auf der Suche nach Bands, weil es mit seiner Band.
Der Klischee, ja auch schon bei B-Test mitgespielt hat.
Der bei B-Test mitgespielt hat und mit seiner Band Klischee lief einfach nicht mehr so viel. Und er hat halt eine Band nach der nächsten gegründet. Und hatte mich halt in der Korn irgendwann gefragt, irgendwie, willst du mit mir eine Band gründen? Meine ich, ja, wer macht noch mit? Keiner.
Niemand.
Genau. Ja. Er sagte einfach nur keiner. Nur du. Ich dachte, ja, okay. Und wie wollen wir heißen? Abstürzende Brieftauben.
Ah, der Name stand schon tatsächlich.
Der stand schon.
Okay.
Es gab alte Kameraden und Brieftauben gab es ganz einfach parallel.
Okay.
Das war eine Parallelgeschichte.
Dann lass uns, bevor wir zu Brieftauben kommen, ich will kurz zu alte Kameraden vielleicht nochmal zumindest mit zwei Sätzen erwähnt haben, weil Brieftauben sind natürlich dann das, was deutlich länger gewesen ist und auch viel, viel größer geworden ist. Was hat sich für dich anders angefühlt bei alte Kameraden im Gegensatz zu B-Test?
Dass wir tatsächlich was Musikalisches zustande gebracht haben.
Mhm.
Also dass da irgendwie ein Bass war, auch der, na gut, der Bass konnte bei Betis ja auch spielen, aber dass das Schlagzeug in Ordnung war, dass halt die beiden Gitarristen auch zusammengespielt haben und das alles eine echte Punkband war. Halt.
Und ich finde, du redest zu schlecht über Betis. Solltest du dir nochmal.
Ich will gar nicht über Betis schlecht reden. Nur Betis muss man schlecht machen, weil wir uns ja selber damals schlecht gemacht haben. Das war ein großartiges Projekt.
Ja, ja,
das also muss man sagen. Ich fand's total fun.
Ja.
So. Wie aktiv waren alte Kameraden? Weil die gab's ja nicht so wahnsinnig lange, ne?
Nee, haben sich dann ja in Preußens Gloria geändert.
Richtig, genau.
Genau, und als ich 18 geworden bin, da habe ich bei den alten Kameraden halt gesagt irgendwie, dass ich da aussteige. Und weil ich halt mich voll auf die Brieftauben konzentrieren wollte.
Mhm.
Weil ich da einfach mehr Erfolge gesehen habe und mir das mit den alten Kameraden doch ein bisschen zu verkopft war. Und
wie viele Konzerte hast du gemacht ungefähr, weißt du das?
Jetzt mit allen Bands.
Nee, mit alten Kameraden nur.
Mit alten Kameraden, da haben wir vielleicht 4-5 Konzerte.
Ah ja, okay, gut.
Wenn überhaupt.
Okay. Gut, dann würde ich jetzt schon mal den Switch zu Brieftauben machen. Ich glaube, Christopher wollte schon wegen dem Namen gleich nochmal fragen.
Genau, aber ich würde tatsächlich, bevor wir da weitermachen, ich würde tatsächlich nochmal einen kleinen Schritt zur Seite machen, denn du hast vorhin gesagt, mit 14 war auch Schluss mit der Schule. Hast du die Schule damals tatsächlich abgebrochen oder wie lief?
Also ich hatte nie wirklich Interesse an Schule. Mir fiel das alles einfach viel zu leicht.
Die fiel zu leicht, die Schule.
Fiel mir zu leicht. Fiel mir einfach zu leicht in den Schoß. So, und ich hatte die erste, zweite, dritte Klasse hatte ich immer, vierte Klasse. Also die ganze Grundschulzeit hatte ich einfach immer gute Noten. Obwohl ich auch schon, also ich war kein Schulverweigerer. Das ist mir nur so rausgerutscht vorhin irgendwie. Aber ich habe schon viel geschwänzt.
Mhm.
Und habe mit der Schule halt nicht viel anfangen können. Für mich war das Drumherum im Leben einfach wichtiger.
Mhm.
So, und ich habe die Schule, die habe ich gemacht, weil sie sein musste. Und ich habe es immerhin bis zu einem erweiterten Realschulabschluss geschafft.
Immerhin.
Das war knapp.
Geschafft ist geschafft. Ja,
irgendwann, wenn man nicht hingeht, dann kriegt man auch nichts mit. Dann fällt einem auch nichts mehr zu. Irgendwann fängt das Lernen an und
ja, vielleicht nur so für alle, die das nicht wissen können. Ne? Also ich habe ja dieses heute doof und morgen doof und übermorgen wieder, sofort als das rausgekommen ist, vor ein paar Jahren als alter Taubenfan natürlich gekauft. Da steht auch relativ viel auch zu Mikro natürlich auch drin. Du warst ja sozusagen, also was damals noch überhaupt nicht üblich war in Deutschland, jetzt auch viel verbreiteter ist, aber was natürlich gut auch zu deinem Elternhaus passt, du warst aus einer integrierten Gesamtschule, das war so ein Konzept, was, glaube ich, in Hannover auch in der Zeit erst relativ früh angefangen hat, ne? Also dieses gemeinsame Schulen, nicht so dieses dreistufige, das nach der Grundschule in Hauptschule, Realschule, Gymnasium gleich eingeteilt wurde, sondern erstmal alle zusammen sind. Und da, es war, glaube ich, schon, also in meiner Vorstellung nach war da vielleicht auch so ein bisschen anderer Flair, als wenn du jetzt meinetwegen wegen guter Noten direkt auf einem Gymnasium gelandet wärst. Siehst du das so? Oder?
Ja, ich bin in der von der Grundschule bin ich auf der Grundschule, auf der ersten Grundschule war ich 2,5 Jahre und bin dann in die IGS rübergewechselt.
Mhm.
Meine Schwester war schon da und mein Bruder, der ist halt auch sofort eingeschult worden auf der IGS, weil meine Eltern fanden das ein total tolles Konzept, weil das war neu.
Da wurde auch noch viel ausprobiert, auch so, ne?
Also viel ausprobiert. Ja, ja. Wir hatten leider das Pech irgendwie, dass auch viele Lehrer, die in anderen Schulen rausgeflogen sind, weil sie eben auch etwas revolutionärere Gedanken hatten.
Ist ja super, oder?
Die haben sich dann da auch gesammelt. Ne? Mhm. Und es war ein Haus mit vielen Schülern. Und ich glaube, Hannover ist auch eine der ersten.
Ich glaube, das habe ich auch mal gehört zu haben.
Ende der 70er. Und ja.
Okay, und du hast es
dann nicht halt hingegangen. Da bin ich klaglos hingegangen, weil ich gehört habe, da muss man keine Hausaufgaben machen.
Mhm. Aber nach der 11. Klasse war dann Schluss.
Nach der 11., die 11. habe ich zweimal gemacht, aber da war Schluss.
Gut.
Bist du im Nachhinein, findest du es gut, dass du auf der Schule warst? Oder gab es irgendwann mal Momente, dass du gedacht hast, du wärst lieber auf einem anderen Schulsystem gewesen und hättest mehr Energie in die Schule gesetzt?
Nein. Das habe ich, also ich hätte auf einer anderen Schule hätte ich wahrscheinlich schon viel eher abgebrochen.
Oh.
Also das Konzept hat mir gut gestanden und das habe ich auch, also das fand ich klasse.
Ja.
Das muss ich schon sagen.
Übrigens, gerade weil ich nochmal parallel nachgeguckt habe zu den großartigen B-Tests, ne? die 7-Inch mit dem lyrischen Titel Fickt euch alle, wird für
großartige Poesie.
Also. Großartige Poesie wird für, also das günstigste sind 129,99 Euro auf Discogs. Ne? Also die geht hoch bis 180 und 275 Euro. Da gibt es also durchaus.
Nicht wahr, oder?
Ja, doch, es war.
Hast du nicht noch eine Karton im Keller?
So, aber da siehst du mal, dass offensichtlich von anderen Menschen die Band noch mehr wertschätzt wird als von dir.
Ja, was heißt
Schwamm drüber.
Genau, Schwamm gut abwischen und weitermachen.
Ja. Genau, lassen wir mit Brieftauben weitermachen.
Ja, genau.
Ich wette nämlich, Christopher wollte darauf hinweisen, dass der Name natürlich angelehnt ist an die einstürzenden Neubauten. Beziehungsweise glauben wir das alle.
Stimmt
was,
das eigentlich?
Was weißt du, genau, stimmt das eigentlich? Und wenn er nicht von dir kam, der Name, wie weißt du, dass Konrad dann wahrscheinlich auf diesen Namen gekommen ist?
Also ich glaube, das war die Namensflut, die uns damals durch die Neue Deutsche Welle und eben auch durch die Punkgeschichte irgendwie, es gab ja damals schon verrückte Namen.
Mhm.
Und das waren ja nicht nur die einstürzenden Neubauten, es gab dann eben auch einen Geiersturzflug.
Mhm.
Und aus der Mischung hat er, glaube ich, dann die abstürzenden Brieftauben gemacht. Weil es einfach absurd genug geklungen hat.
Mhm.
Weil da kann, jeder fragt irgendwie, was soll denn das heißen? Ne?
Was habt ihr denn damals gesagt, was jemand gefragt hat? Habt ihr es überhaupt erklärt?
Nö. Warum? Warum soll man so einen Namen noch erklären? Ja. Die heißen so und war ja auch gut abzukürzen, der Name, die Tauben. Und ich finde auch, der Schriftzug, der sieht sehr gut aus. Der ist ja angelehnt an den Exploited-Schriftzug.
Absolut, stimmt.
Ne? Da gibt es Ähnlichkeiten.
Mhm.
Den habe ich mir zu Hause auch selber ausgedacht. Und
Was war denn die Idee bei der Band? Ne? Also ein Duo ist heute jetzt schon nicht so verbreitet, aber war damals im Zweifel noch sehr viel obskurer. Hattet ihr so Vorbilder? Hattet ihr irgendeine Idee, was aus der Band werden sollte?
Ja, das gab's. Da gibt's die schöne Geschichte, als wir die Band gegründet haben. Ich musste, wie gesagt, Konrad immer hinterherlaufen und sagen, wir müssen mal proben. Und die Idee war eigentlich, eine Waschtrommel zu nehmen, die mit Mikrofon abzunehmen, eine Snare und ein Becken und eine Gitarre, die einfach nur ultra verzerrt ist. Und daraus irgendetwas zu machen. Und dann sind wir damals in den Klischee-Übungsraum gegangen und da waren halt wirklich, wir haben ja nichts besessen, aber da stand ein Schlagzeug, da war eine Gitarre und ein Verstärker. Und das haben wir uns geschnappt und mussten ja irgendwie anfangen, mal was zu machen. Und da haben wir ganz einfach erstmal Ramon-Stücke gecovert oder von Boskops was gecovert oder eben die Internationale gespielt, so, weil wir beide ja auch keine Schlagzeuger waren. Und das war eben sehr einfach mit dieser Polka, da was draus zu zaubern. Und so hat das eigentlich mit dem Brieftauben angefangen und die Initialzündung war tatsächlich, als Konrad mich mal sich zu Hause eingelassen hat, na, mein eklatante Wort, Findungsschwierigkeiten, als Konrad mich zu sich nach Hause eingeladen hat. So, jetzt haben wir es.
So, jetzt haben wir es.
Der viele Kaffee. Und hat mir dann was vorgespielt, wo er gesagt hat, das musst du hören. Und dann haben wir uns die erste Toilet-LP angehört.
Ein Riesenalbum.
Ein Oberriesenalbum. Damit war die Richtung vorgegeben. Also das war schon... Also ich würde es nicht als Vorbilder bezeichnen, sondern ganz einfach, da wollen wir hin. Die Richtung stimmt. Also die ganze vorherige Idee ist damit sofort gekappt worden.
Ja. Und man muss das Ganze ja auch so ein bisschen in der Zeit betrachten, ne? Also ich glaube, dass wenn man sich ein bisschen mit Funpunk als in den frühen 80er Jahren beschäftigt, dann ist das natürlich auch ein Gegenentwurf, ne? Also in der gleichen Zeit waren dann ja auch eben sowas wie Ärzte, Hosen, Goldene Zitronen anfangs noch, alles ein bisschen später. Ich war schon sehr, sehr früh mit dran mit den Tauben so. Aber ist natürlich auch so ein Ding, dass es auch sozusagen Gegenentwurf zu dem da war, was sonst teilweise sehr hart war, sehr politisch aufgeladen war, was dann teilweise auch, glaube ich, abgenutzt hat, im Sinne von, man hört, hast du auch schon mal gesagt in so einem Nebensatz, man hört irgendwie immer wieder das Gleiche. Und da natürlich zu sagen, ey, wir machen mal was komplett anderes, um auch so ein bisschen innerhalb dieser Szene, die anfängt, sich zu wiederholen, was für Punk eigentlich ja scheiße ist, ne, dem was entgegenzusetzen. Also so habe ich das im Nachhinein für mich gesehen, so sehe ich auch viele andere von diesen frühen Punk-Bands. Dann gibt es natürlich irgendwie ganz unterschiedliche Richtungen. Ihr habt das relativ konsequent oder in deinem Fall sogar eigentlich bis heute weitergezogen. Andere machen ja komplett was anderes, wenn man sich das Beispiel Zitronen anguckt, deren Musik ja mit dem Ganzen damals nicht mehr zu tun hat. Aber spielte das Ganze für dich damals auch so eine Rolle? War das eine bewusste Entscheidung oder eher kam das eher aus so einem Bauchgefühl, ich habe einfach Bock, das zu machen? Kannst du das noch irgendwie rekonstruieren?
Beides. Also es war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, uns auch rein textlich mehr auf unser Leben zu beschränken und nicht in die große Politik oder dieses große Angeprangere, weil das stellen wir ja sowieso dar. Also das war eine Sache irgendwie, wir wissen, wo wir herkommen und wir müssen uns das nicht gegenseitig ins Gesicht schreien, wir müssen das anders sagen. Und andere haben halt unsere Musik nicht gehört. Und mit den Tauben wurden wir auch woanders gehört halt. Irgendwann. Und ja, also der Anspruch war schon da, uns davon abzusetzen. Und die andere Seite war wirklich einfach nur so, auf was anderes habe ich auch gar keinen Bock. Also ich will das so machen. Auf was anderes, weil dafür fehlten mir auch die Fähigkeiten. Ich bin mal erstmal bei dieser Zwei-Finger-Technik geblieben. Ich spiele die heute noch. Also ich kann jetzt auch ein paar Griffe und ich kann auch richtige Songs spielen.
Aber Melodien kannst du offensichtlich.
Melodien singen. Kann ich.
Ja.
Und die konnte Konrad auch sehr gut. Er konnte aber auch sehr gut Gitarre spielen. Und aber das hat sich ganz einfach sehr gut ergänzt. Und war Anspruch und Bock, ja.
Wie kam das damals so an in der Szene?
Es wurde verlacht. Mit dem Kasper-Kram irgendwie, das macht ihr ein Jahr lang und dann seid ihr weg vom Fenster. Dann interessiert das keinen mehr. Hat das ist das zwar genervt? Jetzt einmal lustig, aber dann war es das.
Hat das genervt oder war euch das egal?
Nö, das war uns egal. Das war unser Anspruch zu sagen, irgendwie nur, wir zeigen euch das.
Aber die Toy Dolls waren ja damals, die wurden ja nicht verlacht. Ne? Die waren ja relativ früh und sofort wurden die auch relativ ernst genommen, oder?
Das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt.
Ich glaube schon, denn gerade jetzt auf dem ersten Album war da nicht auch, haben die dann nicht auch so richtige Chart, war da nicht Nelly the Elephant sogar auf dem ersten Album?
Ja. Damit hatten sie auch einen Chart-Erfolg.
Ja. Was übrigens ein Coversong ist, und ich habe das auch erst jetzt gerade gelernt. Das ist so, ne? Das wusste ich bis quasi heute nicht.
Das ist so ein Kinderlied.
Ja.
Das ist ein einfaches Kinderlied, was jedes Kind in englischen Schulen kannte.
Okay. Ja? Riesenhit auch. Liebe ich. Aber Toilers kann ich Christopher auch nicht hinterm Ofen mit herziehen.
Ja, also sagen wir mal so, also das
mein Gott.
Ich würde eher sagen, mich kriegen eher und die Band sehe ich in dem gleichen Spielwerk.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja. Addicts.
Ja. Addicts.
Ja.
Das ist für mich eher so Theater.
Nee, das ist für mich jetzt kein Fun-Punk, aber die habe ich immer so in dem gleichen.
Meinst du die frühen Addicts oder die späteren auch?
Also ich schätze alle.
Also ich schätze die Addicts nicht so. Das hat aber nichts mit der Musik zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir zweimal mit denen zusammengespielt haben und wir waren der Support. Und wir haben damals nicht begriffen, wie man sich so aufführen kann. Also so, wir haben auch nicht begriffen, dass sie auf Tour waren, dafür gewisse Komfortzonen brauchten und ein gewisses Drumherum sein musste. Das haben wir alles später selber erst gelernt. Aber am Anfang kamen die uns halt total arrogant rüber, was sie wahrscheinlich nicht sind, aber...
Ja, verstehe, aber ja.
Das ist halt... Hatten wir einmal in Hannover und gar nicht zweimal. Einmal in Hannover war ich Ordner. Und da gab es dann so blöde Backstage-Geschichten irgendwie. Und einmal waren wir Support in der Schweiz. Und das war auch merkwürdig. Aber später haben wir es ja fast genauso genommen irgendwie. Und ja, nicht ganz so schlimm wie die Jungs, aber es waren halt Engländer. Und deswegen habe ich an die Addicts halt tolle Erinnerungen.
Na gut. Aber ich wollte nur sagen, ich bin jetzt, aber come on, also so ungefähr in dem Fahrwasser.
Ja, gut.
Ja. Vor allem, wenn man es jetzt in dem Vergleich sieht, man muss ja sagen, zu der Zeit, ne, da war ja
eigentlich.
Ja,
Exploited, Discharge.
Da war Exploited, Blade, Discharge, da war
in Deutschland Blade. Slime.
Da haben sich ja ganz andere Strömungen so formiert. Absolut. So, ne? Und wenn man das dann so einordnen würde, würde man die eher so zusammen da in ein Schächtelchen packen, sage ich jetzt mal.
Also ich sag mal so, es war Punk, was wir gemacht haben, aber eben ja, es ist so gewachsen. Es ist also mit unseren musikalischen Fähigkeiten gewachsen. Es war halt, wir haben halt nicht so sofort einen besonderen Anspruch gehabt. Wir haben einfach nur eine Idee gehabt. Und diese Idee haben wir so nach und nach umgesetzt und sind auch an dieser Idee gewachsen. Und so würde ich das so einordnen irgendwie. Also, dass wir auf keinen Fall den Anspruch hatten, jetzt eine Band zu gründen und damit auch was zu erreichen, sondern einfach eine Idee.
Ja, das hat nicht geklappt. Also es hat nicht geklappt. Das ist ja was draus geworden, ne?
Nein.
Das ist ja wirklich auch, finde ich das ja auch so faszinierend an der Band, die ja, wie gesagt, für mich war es dann irgendwann vorbei so, ne? Aber das war ja dann auch die Zeit, wo ihr wirklich richtig groß geworden seid, ne? Wir kommen ja noch danach verschiedene Major Labels, auf denen ihr gewesen seid und so. Aber es ging ja dann doch relativ früh auch mit so einer internationalen Aufmerksamkeit zu, ne? Also was ich auch im Zuge der Vorbereitung hier festgestellt habe, dass ihr auch relativ häufig von dem natürlich hier schon häufig erwähnten John Peel gespielt worden seid, also wirklich dutzende Male schon irgendwie 86, 87 so. Er selber anscheinend sogar mal gesagt hat, ey, wenn die mal nach Großbritannien kommen, dann würde ich auch mal eine John Peel Session mit denen machen. Hattest du das damals schon mitgekriegt?
Dass er eine John Peel Session mit uns machen wollte, nein. Aber er war mal in Deutschland auf dem Konzert und hat dann ein Interview gemacht.
Mhm.
Und ansonsten wussten wir nur, dass der uns halt gespielt hat.
Das war der
Einzige? Irgendwie, ich saß in England im Pub und da spielen die plötzlich Brieftauben.
Abgefahren, oder?
Dachte, hä? Wahnsinn. Ne, was ist denn hier los? Aber auch... Ja, gab ja noch andere Sachen irgendwie. Also meine heutige Frau und damalige gute Bekannte und Fanclubleiterin, die hatte mal zu Yellow Biafra sogar eine Platte geschickt. Und der hatte auch zu Alternative Tentacles natürlich Aber der hat auch persönlich geantwortet. Also, da gibt es einen Brief, eine Antwort, das ist toll, was die Jungs machen, das ist echt Punk und
das
können so schon, weitermachen.
Ist das schon, war das schon damals auch so Ritterschlag für dich so ein bisschen?
Voll.
Ja, verständlich.
Es ist klar, ne? Ist genauso wie wir dann mal, also beim ersten Toilets-Konzert in Hannover war ich noch Ordner. Und beim zweiten waren wir Vorband. Mhm. War so nervös. Das war auch ein Ritterschlag.
Mhm.
Ne? Zumal wir auch das Konzert erwischt hatten, wo, als die Toilets spielten, ziemlich schnell jemanden irgendwie eine Gasdose irgendwie in der Tasche ausgelaufen ist oder er hat sie eben versprüht in diesem kleinen Raum in der Kornstraße, wenn man sich das vorstellt, sodass die Leute aus dem Fenster gesprungen sind. Und den Olga, den musste man aus dem Fenster halten.
Ja, mit seinem Masken und so, ne?
Genau. Und damit das Tordos-Konzert früh beendet war, also er hat es dann noch ein bisschen versucht, aber das ging dann irgendwann nicht mehr. Und wir als Support einfach länger gespielt haben als die Toy Dolls, aber irgendwo dieses Konzert doch gerettet haben, weil das als Support ganz gut angekommen ist.
Bei den Konzerten ging es damals schon richtig tierisch ab auch, oder?
Toy Dolls?
Ja.
Und zwar ordentlich.
Wie ging es denn dann mit euch weiter? Also ihr habt, du hast ja eben schon selber gesagt, ihr hattet so diese Idee und habt die Idee über die Zeit im Grunde so gefüllt und entwickelt. Ich habe auch irgendwo woanders irgendwie gehört oder gelesen oder so. Ihr habt ja die erste Platte praktisch, und du hast es vorhin auch erwähnt, ihr habt das erste Album praktisch DIY-mäßig selber so rausgemacht, wenn ich richtig informiert war. Ihr habt euch sogar Geld von allen möglichen Leuten zusammen geliehen, um das überhaupt irgendwie pressen zu können und Cover machen und so. Und habt dann 1.000 verkauft und irgendwie nochmal 1.000 nachgepresst und so. Wie ging es dann so weiter? Also wann habt ihr angefangen, auch über die Grenzen von Hannover hinaus so zu touren?
Von Anfang an. Also von Anfang an sind wir auch immer, wir waren ja leicht zu transportieren als zwei Leute.
Ja.
Ne? Und wir haben ja nicht mehr besessen als eine Gitarre, ein Gitarrenkabel und zwei Schlagzeugsticks. Und wir sind halt total oft irgendwie mit, also die Bands haben uns einfach gefragt, ey, wir spielen da und da oder wir spielen da und da. Habt ihr Bock mitzukommen? Und wir haben natürlich immer gleich Ja gesagt. Und da sind wir sehr viel, sehr früh, sehr viel auch rumgekommen und haben eben diese kleinen Punkkonzerte gemacht. Und wir waren dann immer so Support. Das ging immer eine halbe Stunde. Konnte man die beiden lustigen Jungs auf die Bühne stellen. Und wir haben uns natürlich gefreut. Ja, und das ging, also dieses Rumfahren, das war, ich glaube ja früher, war diese Punkgeschichte, das war ja ein riesengroßes Netzwerk. Ne, weil weiß ich nicht.
Ja, war halt so, klar.
War halt so. Ne?
Ja.
Und da konnten wir uns ziemlich früh einklinken.
Hast du noch in Erinnerung irgendwelche besonderen Orte oder Shows, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind aus der Zeit, wo du sagst, so in der, ich sag jetzt mal in Wuppertal oder so, da war es immer ganz besonders energetisch oder da war die Szene unglaublich willkommen heißend oder sowas. Gibt's da an die Zeit irgendwas, was so raussticht?
Ja, Hamburg. Also in Hamburg hatten wir auch unser erstes, also unseren sogenannten ersten Erfolg, mehr oder weniger. Wir haben damals in der Volksküche gespielt. Da sollte ein Festival stattfinden. Und wir sollten als dritte Band spielen. Tatsächlich auch. Und es kamen immer mehr Bands irgendwie, die auch spielen wollten. Und das verschob sich halt immer. Wir wollten schon nach Hause fahren. Und irgendwann waren wir dann tatsächlich dran. Und die Volksküche und vor den Fenstern der Volksküche, die haben einfach getobt. Die haben das so abgefeiert, was wir gemacht haben. Und das wird mir immer besonders in Erinnerung bleiben. Und Hamburg hatten wir eigentlich auch immer gute Konzerte.
Ich muss gestehen, mir sagt dieses Volksküche gar nicht. Was war das für ein Laden?
Volksküche war in der, wie heißt sie?
Hafenstraße.
Genau. Das war in der Hafenstraße. Das war so ein kleiner Laden. Mit einer
sehr klein, ne?
Ja, sehr klein.
Ja.
Und eine Theke. Eine alternative Kneipe halt.
Okay. Hattet ihr eigentlich da von Anfang an auch, also das schon das Cover des ersten Albums hat im Grunde ja so eine Art, ich sag jetzt mal so eine Art CI gehabt, ne? Ihr habt also immer diesen Exploited Schriftzug, das Logo gehabt und dann auch dieses Comic, die immer, bis auf wenige Ausnahmen haben, glaube ich, fast alle Veröffentlichungen
dann auch später so, dann nicht mehr so, aber am Anfang war viel Comic-Style so, ja, ne?
Ich glaube auch so die letzten immer noch so. Hattet ihr das von Anfang, war das so eine bewusste Entscheidung, dass ihr gesagt, wir wollen uns auch visuell so einen einheitlichen Look geben?
Ja, und zwar ist es so, dass die ersten beiden Platten, also die erste Platte, da hat die Taube, die hat halt meine heutige Frau damals gemalt, Fanclubleiterin, und die zweite, die hat schon unser damaliger Zeichner, das war der Josch, das war ein guter Freund von mir. Und der hat halt immer gezeichnet und gemalt. Und der hat auch dann den Buckligen erfunden. Und der hat auch dann, hier, ich habe euch mal ein Cover gemalt, wollt ihr das nehmen? Das haben wir dann genommen. Und dann kam der Bucklige. Und der hatte mich einfach an diesen Eddie von Iron Maiden erinnert. Mhm. Und der wurde halt immer weiterentwickelt. Ja, und daraus kam dann eben dieses immer wiederkehrende Logo des Buckligens und dieser Comiczeichnung. Weil die Iron Maiden, die haben das ja auch so gemacht mit ihrem Eddie. Und das haben wir einfach übernommen. Also ich fand das einfach ein geiles Logo. Was hat der Bucklige mit einer Brieftaube zu tun? Nix. Und der sah geil aus. Mhm. Und den konnte man halt in vielerlei Weise irgendwie zum Bewegen bringen. Und deswegen fand ich die Idee ganz geil, irgendwie da halt so mit weiterzuarbeiten. Das ist immer
gibt
dann
es eigentlich bei allen Platten, die ihr jetzt ja schon gemacht hast, gibt es eine, wo du sagst, die liegt mir besonders am Herzen? Also entweder vom Aussehen oder inhaltlich, oder die ist mir besonders wichtig? Oder sowohl als auch?
Ja, das sind zwei. Das sind einmal die Entschuldigen Sie bitte und einmal die Im Zeichen des Blöden.
Und jeweils aus welchen Gründen?
Aus den Gründen, weil das einfach noch das war unsere beste Zeit, wo wir unsere besten Songs geschrieben haben, finde ich. Also das war am schlüssigsten, am zusammenhängendsten. Und ja.
Okay.
Also die beiden, die passen auch ganz gut zusammen, auch so hintereinander.
Mhm. Du sagst, unsere besten Songs geschrieben haben. Songs sind ja auf der einen Seite die Musik, aber auch Texte. Wenn dich jemand fragen würde, wovon singt ihr da eigentlich oder habt ihr über die Jahre da so gesungen? Was antwortest du da?
Über unser Leben. Also das, was wir erlebt haben und so, wie wir es erlebt haben.
Okay,
da kannst du nichts mit anfangen.
Nee, das muss ich nicht.
Muss erstmal sacken lassen.
Nee, weil ich was ich sagen wollte, ich habe es ja eben schon gesagt, ich bin jetzt ja in diesem gesamten Opus nicht so tief verankert, so dass ich mir habe mir das aber alles angehört, so dass ich mir jetzt mal diese Texte, die ich gehört habe und die bei mir so hängen geblieben sind,
ja, da das ist wahrscheinlich Betsy Freitag.
Unter anderem und das
ein großer Hit.
Ja, und es gibt ja, also was mir aufgefallen ist, das ist bei so manchen Texten, da dachte ich, Moment mal eben, das würde man heute aber so nicht mehr so bringen und so sagen. Also sagen wir mal so schon so sexistische Klischees, habe ich da so an der einen oder anderen Stelle auch so rausgehört.
Gibt es schlüpfrig da, ist es ja auch oft so, ja, sexualisiert auf jeden Fall und ja, so. Ja,
viel
so
also Penela Fantasien, so ein bisschen anrüchig, Lieder über Onanie habe ich jetzt irgendwie spontan in Erinnerung.
Ja, du brauchst es.
Genau. Gibt es Songs, so, wo du sagen würdest, na, die würde ich jetzt heute auch so nicht mehr spielen oder die sind in der Zeit irgendwie so entstanden, aber heute haben die auch keinen Platz mehr? Andere Bands, wie zum Beispiel die Ärzte, bei den Ärzten, über die wir ja gesprochen haben, die haben sowas ja auch und sagen, haben einfach bestimmte Songs einfach dann so auch aus dem Programm geworfen, weil die sagen, haben wir zu der Zeit geschrieben und okay, aber das entspricht nicht mehr dem Welt und auch nicht dem Geschlechterrollenbild, was wir heute vertreten. Gibt's das bei dir auch?
Eigentlich nicht.
Eigentlich nicht? Also
ich finde, nee, eigentlich nicht, weil, wir haben diese Songs geschrieben, wo wir eben auch noch Schüler waren. Das war halt unsere Welt. Und da sind halt, also da waren so Sachen wie Sexismus und solche Geschichten. Die waren da nicht so Thema. Das war ging eher um Emanzipation und Gleichstellung und so. Und es gibt halt ein paar Songs, wie eben auch dieses Du brauchst es. Wenn wir das anspielen, live, heute noch, also ich komme mir schon ein bisschen komisch vor, wenn ich das heute noch singe, aber geht also einfach den Leuten, die da kommen, irgendwie, denen geht einfach das Herz aus, die singen da mit und die finden das geil. Und warum nicht? Warum sollte ich das nicht dann auch machen? Also, weil was Falsches haben wir ja nicht gesungen. Also, ich halte das alles ja auch nicht für sexistisch, sondern wie du schon sagst, ist ein bisschen Penela-mäßig, aber warum soll ich mich davor verstecken?
Nö, darum
ist es nicht. Wir haben neue Sachen gemacht, ja, die voll. Aber auch bringen und wo auch eine Veränderung stattgefunden hat irgendwie. Und aber diese alten Songs, die gehören einfach eben auch dazu.
Also ihr spielt theoretisch alles noch?
Ja.
Okay. Ja, also ich wir hatten ja im Vorgang mal ganz kurz telefoniert, aber mir war es tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, gerade die erste und dann die zweite LP auch noch, das waren für mich einfach, bin einen Ticken jünger, Jahrgang 73, habe ich das dann so mit 14, 15, 16 so entdeckt. Ich fand alles mega geil. So, ich fand alle Texte geil, ich fand das alles witzig. Ich auch so Sachen wie ich mag Buttermilch, dachte mir mega gut, die saufen nicht, weil ich habe damals auch schon nichts getrunken, dachte mir, also habe ich mir dann so ausgemalt, so weil man ja auch selber viel reinterpretiert. So, jetzt habe ich natürlich im Vorfeld nochmal, und ich habe die erste mir immer mal wieder gehört, jetzt im Vorfeld so, das waren für mich aber tatsächlich auch, das sehe ich aber auch natürlich als eine individuelle Entscheidung, so, waren so Sachen, wo ich dachte, boah, das will ich nicht hören. Ich habe das hier dann so laufen lassen. Mein 8-jähriger Sohn ist dabei, war dabei, weil ich hier gekocht habe in der Küche. Dachte ich mir, oh nee, ich mach mal lieber was anderes an, so, weil es irgendwie nicht so richtig passend war. Also für mich sind ein paar Sachen nicht gut gealtert. Aber das ist bei anderen Sachen auch so, ne? Also wir hatten ja auch schon mit Rott von den Ärzten hier gesprochen. Da war ich auch letztes Jahr und wie das Ärzte war bei mir vor Brieftauben. Die haben, wie Christopher sagt, so ein, zwei Songs spielen sie ganz bewusst nicht mehr, aber das sind genug Sachen, wo ich dann auch beim Konzert gedacht hatte, boah, das geht für mich gerade nicht mehr, das ist so, funktioniert irgendwie nicht gut, aber ich meine, das kann das nachvollziehen, wenn du sagst, irgendwie, das ist Teil meiner Vergangenheit, stehe dazu, wie auch immer so. Aber gibt es denn, also werdet ihr auf sowas noch angesprochen oder ist bei Konzerten tatsächlich so, kommen da in erster Linie ältere Fans, wenn ihr, also ihr habt jetzt, glaube ich, jetzt länger nicht gespielt, ne, aber ihr habt ja dann, wie gesagt, wieder gespielt. Werdet ihr auf sowas dann noch von anderen Leuten angesprochen, die sagen, ey, Moment mal hier, das finde ich jetzt aber irgendwie, passt nicht so oder finde ich nicht so cool oder ist das gar kein Thema?
Okay. Nein, das ist eigentlich gar kein Thema irgendwie. Es ist auch, bringen ja auch viele Leute ihre Kinder mit. Mhm. Und denen macht das auch nichts irgendwie, wenn die solchen Texten, die Kinder freuen sich immer. Ja, was hat letztens einer gesagt irgendwie? Also er war Brieftauben-Fan, ist dann aber davon ab irgendwie und dann haben seine Kinder, haben dann die alten Platten gefunden. Mhm. und fanden die Bilder einfach so klasse und dann wollte er irgendwie mal spielen und dann hat er den Ärger gehabt. Im Kinderzimmer nur noch rauf und runter Brieftauben. Und dann musste er das auch mal mit zum Konzert nehmen. Und es sind halt nicht viele, aber es sind halt doch schon dass da streckenweise viele, also einige Familienkonzerte draus geworden sind.
Mhm. Ja, also. Tendenziell aber eher alte Leute, die das früher gehört haben?
Für mich noch jüngere Leute. Mhm. Also so wie damals irgendwie. Damals war ich ja auch älter als die meisten, die das gehört haben. Mhm. Und ja, aber es ist schon grundsätzlich auch ein älteres Publikum, ja.
Das ist ja klar.
Die fühlen sich alle wieder in ihre Jugend zurückversetzt und die haben dann mal einen Abend Spaß und pogen dann, müssen sich von ihren Frauen später anhören, irgendwie, du darfst nie wieder auf ein Brieftaubenkonzert, du warst jetzt eine Woche krankgeschrieben, nur weil du einmal da warst und naja.
Wie ging denn damals, wir sind jetzt schon so ein bisschen gesprungen, wie ging denn damals die Entwicklung so aus deiner Sicht weiter? Gab es da... War das so ein organisches Wachstum oder gab es nach deiner Wahrnehmung auch so richtige Sprünge?
Also es gab zwei Sprünge. Ein Sprung war auf jeden Fall von der zweiten, von der We Break Together zur Entschuldigen Sie bitte. Da war halt der Sprung, dass es halt schon so ein richtiges Songwriting gab. Das gab es vorher nicht, das war vorher alles zusammengewürfelt. Der zweite Sprung war dann, als wir uns verändert haben, dass wir einen Bass dazugenommen haben, dass wir dann zu dritt aufgetreten sind. Da hat auch eine musikalische Veränderung stattgefunden, die einfach, wie sagt man so schön, eklatant war. Mhm. So, und der Rest hat sich entwickelt.
In was
aber
für
die beiden, Quantensprünge haben wir schon gemacht, ja.
Was für Hallenkapazitäten habt ihr denn da so gespielt? Wurde das so peu à peu immer mehr oder ging das irgendwie auch mal so hoch und dann mal wieder runter und dann hat es mal eine Weile stagniert oder wie lief das?
Ja, also es ging langsam nach oben. Es wurde halt, die Kapazitäten waren bis zu 2.000, 3.000 Leute.
Das ist ja schon krass.
Das ist schon richtig krass viel. Ja.
Die waren auch nicht selten ausverkauft.
Mhm. Aber war das aber alles noch vor Melzer-Label?
So, wenn wir lange auf Tour waren, irgendwie waren da schon alles, war schon alles dabei. Von der kleinen Kneipe bis zur großen Halle. Mhm. Und vom kleinen Dorf bis zur großen Stadt. Da hatten wir eigentlich immer eine gute Mischung und das hat sich eigentlich so weitergezogen. Mal so, mal so.
Macht das für dich eigentlich einen Riesenunterschied, ob du vor 25 Leuten in einer Kneipe spielst oder vor 3000 Leuten ist, oder geht es dir ums Spielen an sich? Und ist mal so gut und mal schlecht, egal wo es ist.
Es ist schon ein Unterschied, aber ich sag immer, also wenn mehr Leute vor der Bühne stehen als auf der Bühne, dann kann es ein gutes Konzert werden.
Das ist bei einem Brieftaubenkonzert ist das meistens
schnell erreicht.
So.
Schnell erreicht das.
Okay. Okay.
Irgendwann wart ihr, wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, irgendwann habt ihr ja die Platten nicht mehr selber gepresst und alles selber gemacht, sondern irgendwann haben dann ja die Majors bei euch angeklopft. Wie lief das ab?
Ich würde hier gerne mal eine kurze Pause machen. Ich muss
mal
auf Toilette.
Mach mal.
Bei dir hat ja leider nie ein Major-Label angeklopft, ne?
Ja, komisch. Ja, also das, wie gesagt, auch das können wir jetzt ja mal so ein bisschen einordnen. Also das ist ja eindeutig nach Auflösung der Ärzte alles gewesen. Ne? Also das war ja die Zeit, und da haben wir auch schon mit Ted drüber gesprochen, von Zitronen. Das war die Zeit, wo einfach Ärzte ein Riesenloch hinterlassen haben und alle irgendwie versucht haben, wer wird Nachfolger von die Ärzte, wer hat Bock auf sowas. Zitronen hatten keinen Bock.
Hab ich zeitlich schon gar nicht mehr so mental
eingeordnet. Deswegen erkläre ich dir das und allen Zuhörenden nochmal. Und Brieftauben hatten halt Bock. So, die haben ja sich sofort auch mit Bravo und Co. alles gemacht. Da sprechen wir sicherlich gleich noch drüber. Aber in genau dieser Zeit ist das eben gewesen. So. Und die hatten da keine Berührungsängste. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach, also das muss man, glaube ich, so ein bisschen wissen, warum das irgendwie dann auch sowohl für Bravo, ich glaube, bei denen war es tatsächlich sogar zuerst Bravo, wenn ich mich recht erinnere, dann kam Major Label, weil die eben irgendwie nach was gesucht haben, was sie so entsprechend auch aufbauen können. Mhm. Genau, da kann man natürlich dann entweder Bock drauf haben oder nicht. Und wenn wir natürlich, und da haben wir natürlich so eine diametrale Entwicklung zwischen irgendwas, was ähnlich angefangen hat, ne, mit Zitronen und Brieftauben und sehr unterschiedlich sich entwickelt hat, um das mal so zu sagen. Mhm. Aber von der Zeit sprechen wir. Und dann kam ja auch dieser ganze Kram, ne? Also Brieftauben, Home Story und Offencover und Poster und was weiß ich alles.
Ich muss gestehen, ich habe das gar nicht wahrgenommen damals alles so. Die waren total schnell außerhalb meines Radars. Mhm. Da kommt er schon wieder.
Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz. Man sieht nur seinen Arm.
Ja, für mich war das dann auch irgendwann schon vorher irgendwie uninteressant. So. Also, aber da waren die noch, zu der Zeit war das wirklich noch alles noch so ein bisschen so eigene Label, eigene Platten etc. pp. Mhm. So. Jetzt ist er wieder da, trinken noch einen Schluck Kaffee. Es ist spät. Schön. Und noch sitzt er da ohne Kopfhörer.
Nee, ich glaube, er hört
das nicht.
Nee.
Jetzt so. Hört er uns wieder.
Jetzt hört er die Mickey Mäuse wieder auf.
Jetzt hört er die Mickey Mäuse. Wir sind schon aber auch so nach deiner Zu-Bett-Geh-Zeit üblicherweise. Oder bist du so ein Spät-ins-Bett-Geher?
Wie spät ist das jetzt?
Jetzt ist 20:45. Ja.
22:45. Ja, da liege ich normalerweise im Bett.
Ja, okay, gut.
Bist aber noch fit?
Ja, ein paar Minuten können wir noch.
Sehr gut. Wir haben eben schon angesetzt. Irgendwann waren es nicht mehr nur die kleinen Punkkneipen, sondern und auch die selbst bezahlten und selbst gemachten Platten, sondern irgendwann war es ein ganz anderes Level. Ihr wart auf dem Major-Label, ihr wart in der Bravo und Jups hat gerade schon erklärt, um das zeitlich einzuordnen, dass das zeitlich nach dem ersten Auflösen der Ärzte war und da ein großer Bedarf nach Nachfolgern bestand.
Das ist richtig.
Wie sind die auf euch gekommen und wie lief das ab?
Und wie hat sich das für dich angefühlt?
Also wir hatten damals irgendwie schon einen Verleger sozusagen, einen Booker, der für uns schon Konzerte und Tourneen gebucht hat. Das war auch alles noch im Klein-Klein- und DIY-Stil. Und bei dem haben dann irgendwann die Plattenfirmen angeklopft. Eben aus bestimmten Gründen. Die Hosen haben nichts gemacht und die Ärzte brauchten, die haben sich aufgelöst damals. Und natürlich wurde ein Nachfolger gesucht. Da kamen viele Bands in Frage. Da kamen die Goldenen Zitronen in Frage. Da kamen,
die hatten keinen Bock, genau.
Die hatten keinen Bock. Oder und so weiter und so fort irgendwie. Und bei uns haben halt die Plattenfirmen angeklopft irgendwie, haben uns Verträge vorgelegt und unser Manager in Anführungsstrichen hat halt angefangen zu pokern. Gesagt, hier passiert was. Wie weit darf ich gehen? Und da haben wir gesagt, hol das Beste raus, was geht. Ne? Warum nicht? Ja, und das ging dann halt, bis nur noch die EMI da war und die das beste Angebot vorgelegt haben. Und wir auch ganz, was uns wichtig war, dass wir einfach weiter autonom handeln können. Dass niemand also von der EMI kommt, sich ins Studio setzt und sagt, hier müssen wir noch was ändern oder ja, das ist nicht so in Ordnung oder was weiß ich, sondern wir geben ein fertiges Album ab. Also auch mit eigener Coverzeichnung und da steht dann nur das EMI-Logo drauf und das bringt ihr dann raus. Und genau.
Aber ihr habt vorher schon eigentlich auch von der Band gelebt, ne? Also schon auch.
Nein.
Nicht? Okay.
Nein. Also ich habe damals noch eine Raumerstatterlehre gemacht und bin praktisch nach der Lehre in den Tourbus gefallen. Und dann ging das eigentlich auch schon los. Mit dem ganzen
Plattenfirmenkram. Wenn du eben gesagt hast, euer Manager hat das beste Angebot rausgeholt. Weißt du noch, wie viel ihr damals gekriegt habt? Oder willst du uns das verraten? Oder?
Also Millionäre sind wir nicht geworden, aber es war eine Menge Geld. Aber mehr sage ich dazu auch nicht.
Okay.
Gut, also wenn es nicht eine Million waren, dann waren es sicher irgendwas so zwischen 900 und 950.000.
Auch damit bist du weit, weit über dem tatsächlichen.
Ach, komm, das heißt, das war dann aber schon auch
Wir konnten davon leben und wir konnten auch unsere Platten selber noch aufnehmen und also
gut.
Aber mehr ist auch nicht bei rausgekommen.
Gut, das war, man muss ja auch tatsächlich sagen, das war die Zeit, wo auch noch richtig Platten verkauft wurden. Ne? Das war ja auch noch vor der
CD-Zeit.
Vor der CD-Zeit, ja.
Was ist denn da das bestverkaufteste Taubenalbum? Und weißt du, wie viel davon und wie viel wurden davon verkauft? Weißt du das? So grob?
So. Nö, das wurde ja auch immer weiterverkauft. Aber 300.000, 400.000.
Das ist schon krass, aber auch,
das
ne?
Ich finde das auch krass.
Ja. Aber es heißt, von da an war auch tatsächlich einfach noch mehr auf Tour, mehr Konzerte.
Ja, da wurden wir natürlich rumgeschickt. Wir brauchten die Konzerte selber nicht kümmern, da hat sich die EMI drum gekümmert. Und,
naja, und Fernsehen kam da ja tatsächlich, also wir sind auch am Anfang des Privatfernsehens, wo ihr ja auch irgendwie hier und da so Sachen gemacht habt.
Erschwerend dazu, genau.
Ja. Da habt ihr auch einiges gemacht, also Videoproduktion und sowas ist ja nicht irgendwann auch Thema geworden, was es ja ganz früher irgendwie auch kaum gewesen ist. Ne? Also wir sind ja auch immer Neuland. War alles Neuland. Wir sind ja auch noch vor Neuland. Viva, wir sind vor MTV und so.
Da haben wir alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten, weil es für uns einfach spannend war.
Gab es Sachen, wo ihr...
Warte mal, Mikro, könntest du dein Mikro ein bisschen zu dir hindrehen?
Ja, stimmt. Mich selbst.
Ja, jetzt. So.
Ja, so ist besser, ne?
Ja.
Sehr gut. Gab's, du hast gerade schon gesagt, ihr habt so alles mitgenommen, was es mitzunehmen gab. Und wie gesagt, es gab Poster in der Popcorn, die es damals gab und weirde Halbplayback-Live-Auftritte in irgendwelchen Tele5-Sendungen oder was weiß ich. Oder ihr habt irgendwelchen Messen gespielt, um da ein Video drehen zu können und was weiß ich alles. Kannst du dich an Sachen erinnern, wo ihr gesagt, die an euch rangetragen wurden, wo ihr gesagt habt, boah, nee, das machen wir jetzt aber nicht. Oder seid, warte, wir wirklich alles gemacht.
Nein, wir haben auch Sachen abgelehnt. Also das
weißt du welche noch?
Also auf jeden Fall haben wir den Hausbesuch abgelehnt.
Das
war dann von der Bravo irgendwie die Heimgeschichte sozusagen. So leben die Brieftauben.
Okay.
Und da wurde uns dann nahegelegt, ja, ihr braucht ja gar nicht, wie gesagt haben, ihr kommt doch nie in unsere Buden rein. Ne? Mhm. Und also so viel Privatleben muss sein. Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, dann wir bauen euch einfach eine irgendwie. Und gesagt, nee, so ein Blödsinn machen wir nicht mit.
Okay.
Ne?
Was hat was ganz witzig, so eine gefakte Wohnung?
Ne? Finde ich auch gut. Warum
für
nicht?
Für so eine Bravo-Story, so eine gefakte Wohnung hinzubauen, wie eine Kulisse?
Ach, so ein Quatsch. Das ist ja so ein.
Was. Dieses ganze Thema Major Labels und Punk ist natürlich auch ein ganz großes, ne? Wie hat denn euer ursprüngliches Umfeld, Kornstraße und Co., darauf reagiert? Wart ihr dann komplett draußen oder haben die gesagt, oh, lass die Jungs doch mal machen, die sind ja eigentlich, das sind ja gute Boys?
Das haben wenige gesagt.
Das ist gut, dass ihr gute Boys seid?
Ja. Also die meisten waren einfach, ich sag mal, ich denke, waren neidisch.
Okay.
Ne, und da waren wir natürlich schnell raus. Da war schnell, ihr habt euch verkauft, es ist nur noch Kommerz und was hanebüchen ist. Aber das war erstmal so die erste Reaktion.
Was hat sich denn geändert für euch? Du hast eben schon gerade gesagt, irgendwie ihr wart autark, was die Aufnahme der Platte anbelangte und Cover. Was hat sich denn für euch im Positiven und gegebenenfalls im Negativen geändert?
Geändert hat sich vor allen Dingen die Aufmerksamkeit. Also für uns im Leben selber nicht viel. Wir haben einfach so weitergemacht, wie wir vorher auch gelebt haben. Aber man wurde natürlich auf der Straße angesprochen irgendwie und da auch um Autogramme gebeten und war schon so
eine Aufmerksamkeit. Das kann ja auch nett sein.
Das empfand ich auch immer als nett, nur es ist halt, wenn man mit Freunden unterwegs ist, die waren dann auch immer stolz drauf. Oh, ey, mit Kumpel Mikro sind wir unterwegs, ne? Oder Kumpel Konrad sind wir unterwegs. Aber das war schon merkwürdig, so eine gesellschaftliche Anerkennung zu kriegen. Also wenn man dann von Mutti beim Bäcker angesprochen wird, hier tipp, 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 meine Tochter hört euch, kann ich ein Autogramm mitnehmen? Schon merkwürdig. Also man fühlt sich da schon eher verfolgt, auch durch unsere klare Haltung gegen rechts irgendwie, waren wir natürlich auch Zielpunkt von, sagen wir mal, Glatzen und Schlägern. Ne?
Absolut.
Sofort, wenn sie uns gesehen haben, wir waren ja sehr auffällig durch die blauen und roten Haare, die nicht gecastet worden sind, sondern die einfach so entstanden sind, waren wir immer ein leichtes Fressen. Wir mussten viel laufen halt. Ne? Aber Gott.
Ich find's, ich habe auch im Vorfeld nochmal, ich habe so ein Interview-Ausschnitt gesehen, ich glaube über diese Doku, die es über Konrad gibt, vielleicht auch in dieser 25 Jahre Brieftauben-Doku, da wirst du gefragt irgendwas, auch zu diesem ganzen Thema, und du hast gesagt irgendwie, dass es natürlich ein Traum ist, von Musik leben zu können, weil man glaubt, dann frei zu sein, aber du auch schnell gemerkt hast, dass man auch viel Freiheit aufgibt. Ja. Ist das das, wovon du gerade gesprochen hast?
Das ist genau das, wovon ich gerade gesprochen habe.
Und das siehst du heute auch noch so?
Das sehe ich heute auch noch so.
Okay.
Als ich das auch gelesen oder beziehungsweise gesehen habe, da habe ich mir ja tatsächlich die Frage gestellt, ist man nicht auch immer in einem gewissen Grade unfrei, wenn man sich dafür entscheidet, sein Leben der Musik so zu widmen?
Wenn man sein Leben der Musik widmet, ja, muss man sich auch immer präsentieren. Weil man will ja von der Musik, muss man ja auch leben.
Genau.
Und das hat auch immer mit einem gewissen Verkauf zu tun.
Aha,
genau. Und eben der ständigen Präsenz.
Mhm.
Und das hat auch, man muss auch erkannt werden. Man muss auch irgendwo irgendwie irgendwas darstellen. Also man muss sich selber darstellen. Man muss immer irgendwie eine. Man hat, also ich hatte immer das Gefühl, so sobald ich die Haustür verlassen habe, muss ich auch irgendeine Show spielen. Ohne das Ganze aber ohne mich zu verraten, ohne mich selbst zu verraten. Nicht, dass ich irgendwie den Kasper mache, sondern aber ich schlüpfe dann immer in irgendeine Rolle. Ne? Das ist halt die Rolle der Brieftauben. Und das ist so, wenn man das sein Leben der Musik widmet. Das ist genauso wie ein Tischler sein muss, wenn er in seine Tischlerei betritt. Dann ist er nur noch Tischler. Ne?
Ja, kann ich auch
gut nachvollziehen, weil in der Tat ist es, aber du hast natürlich der Unterschied und ich glaube, da ist schon ein Unterschied, weil der Tischler unterliegt natürlich auch, ich sag jetzt mal so, konjunkturellen Schwankungen oder konkurrenzbedingten Schwankungen, nachfragebedingten Schwankungen und so weiter. Aber der hat natürlich ein festes Handwerk und der hat eigentlich einen relativ klar definierten Beruf. So. Während du als Musiker musst ja im Grunde immer wieder neu kreativ sein. Ne? Also du musst dich ja im Grunde jetzt nicht zwangsweise immer neu erfinden, aber du musst ja diese kreative Energie musst du, wenn du, ich sag jetzt mal, Lebens- und Berufsmusiker bist, musst du ja diese Quelle immer und immer und immer und immer wieder so anzapfen, dass da was rauskommt, was auch andere Leute hören und im Zweifel kaufen wollen.
Richtig, das ist ja auch ein gewisser Druck, unter dem man da steht. Und man muss halt liefern. Man muss immer wieder neu liefern. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich heute habe. Ich werde immer wieder gedrängt, neue Sachen zu machen. Und ich hatte damals schon gesagt, also auch schon bei der Auflösung der Tauben 1997, wo ich gesagt habe, mir fällt halt nichts weiter ein. Mhm. So, also es, der Output ist erstmal weg. Mhm. Und das führt auch zum Brühen. Das stellt sich, also bis heute habe ich Schwierigkeiten, irgendwie einfach mich hinzusetzen und einen Song zu schreiben. Das war vorher ganz einfach. Da habe ich mich hingesetzt, habe eine Melodie gespielt irgendwie und ach, da könnte der Satz drauf passen irgendwie und da baust du jetzt einen Song drum. Das ging mir so von der Hand. Und irgendwann gab es eine Blockade. Ja, und dann ging es auch mehr oder weniger, also für mich emotional auch bergab, so dass ich dann irgendwann gemerkt habe, irgendwie ich stehe da auf der Bühne nur noch wie eine Marionette und da habe ich keinen Bock drauf, das mache ich nicht.
Ne? Ja, ich glaube, wir können tatsächlich so mal so auch mit Blick auf die Zeit, ne, müssen so ein bisschen abkürzen. Wir haben noch ganz viel mehr Fragen, aber genau dieses, also es gab viele Höhen, glaube ich, in der Taubenzeit, ne, also wir sprechen von 300.000 bis 400.000 verkauften Platten, Auftritten mit Tausenden von Leuten und so, auch tiefen Stress mit Nazis und bla bla bla, auch irgendwie dann dieses von dieser EMI, ich war zuerst bei der EMI, von denen dann irgendwie wieder weg, aber irgendein anderes Major-Label, MCA, dann gefunden, die euch dann rausgebracht haben. Aber es gab ein relativ abruptes Ende, was du, glaube ich, schon ganz gut so erklärt hast, dass du dann eben so ein bisschen so leer warst, also nach einem Konzert in Berlin, glaube ich, ne?
Im Tommy-Haus.
Also eher auch wieder ein bisschen kleiner, back to the roots ein bisschen, aber es gab eigentlich noch andere Konzerte, die dann aber nicht stattgefunden haben.
Richtig.
Genau, und da würde ich gerne nochmal so zwei, drei Sätze zu hören. Also dieses, wie hast du dich nach so einer, das war keine geplante Entscheidung zu sagen, ich mache jetzt Schluss. So. Also du hast die Band quasi ja aufgelöst, indem du gesagt hast, ich kann und will nicht mehr so, ne? So mehr oder weniger.
Richtig, richtig.
War das so eine spontane Entscheidung, dann letztendlich das auszusprechen, oder hast du dir das schon vorher so länger überlegt?
Das auszusprechen, das war eine spontane Entscheidung.
Wie ging es dir dann damit?
Ich habe mich irgendwie befreit gefühlt. Mhm. Also ich habe das auch die sogenannte Popularität der Tauben habe ich ganz einfach auch nicht erkannt. Und habe das nicht gewusst irgendwie, was das auch losbricht. Aber für mich war die Entscheidung klar. Als ich es schon mal gesagt hatte, irgendwie war die Entscheidung klar und ich habe mich befreiter gefühlt.
Hast du dir dann nicht die Frage gestellt, wie geht's jetzt eigentlich mit mir und mit dem Leben weiter? Denn nachdem
ich mir nicht stellen, weil zu der Zeit bin ich mit meiner Frau damals zusammengekommen und die brachte ein einjähriges Kind mit, also meine Stieftochter mit in die Beziehung. Und ich habe dann auch Familie gemacht. Und das ist vollumfänglich ausfüllend.
Das stimmt.
Wenn einer von euch Familie hat.
Wir haben beide Kinder, wir wissen, wie viel.
Ihr wisst.
Das ist ein Job eigentlich.
Das ist ein Job. Und ich musste nebenbei auch arbeiten gehen, weil ich musste ja auch Geld verdienen.
Als was hast du da gearbeitet zu der Zeit?
Ich habe angefangen als Hoteldiener.
Oh.
Ja. Also ich habe mir die ganze Sache mal von hinten angeguckt, was ich sonst immer nur so von vorne kannte.
Aber das finde ich halt, das ist eine
Umstellung, ne?
Ja. Moment, das finde ich eigentlich einen richtig geilen Beruf. Finde ich irgendwie, das ist so ein klassischer Beruf, den man eigentlich so.
Aber für so Punks, ich weiß nicht.
Nee, aber
das voll geil. Nein, ich war da, das hieß halt Hoteldiener, aber ich war da Gärtner, ich war da Hausmeister.
Ah, okay.
Ach so, okay.
Und ich war auch der nette Mann. Also so, wenn Festivitäten und Veranstaltungen waren, dass man halt den Leuten die Jacke abnimmt und hinhängt.
Ohne bunte Haare aber.
So. Bunte Haare waren da nicht so angesagt.
Okay.
Auch mein Chef fand auch das mit den Ohrringen nicht so klasse.
Okay.
Aber ich brauchte den Job, ich brauchte das Geld. War wirklich sehr mies bezahlt, aber was anderes war, gab's halt erstmal nicht.
Genau.
Und dann habe ich halt mal das gemacht.
In Hannover aber auch.
In Hannover, ja.
Okay. Irgendwie mal so komische Begegnungen gehabt mit Leuten, die du irgendwie kanntest oder die dich kannten, ja. Im Moment, ja?
Ja. Will ich auch nicht mehr zu sagen, aber
Ja, kann ich mir. Aber
war ja klar, dass es die Brieftauben nicht mehr gab. Und
ja.
Da habe ich dann doch, komischerweise war ich nicht peinlich berührt, sondern die waren peinlich berührt, weil sie da als Gäste auftraten und ich halt eben als sozusagen der Hotelchef, der darauf achtet, dass die sich auch ja benehmen.
Ach so, okay. Ja, aber so ähnlich hatten wir es auch schon, dass wir haben mal auch mit Dingen von Slime gesprochen, der dann irgendwie als Taxifahrer ja irgendwann gearbeitet hat und plötzlich bist du nicht mehr, also es kommen dann Leute, die dich irgendwie, die Fan von dir waren oder wie auch immer so, oder dich halt in einer anderen Position gesehen haben und dass das natürlich auch ein bisschen manchmal auch komisch sein kann, so also für beide Seiten oder auch für, kann ich schon nachvollziehen. Das ist auch so,
merkwürdig.
Ne? Ja. Das ist auch merkwürdig. Aber Musik hast du dann ja irgendwann auch wieder gemacht oder gab es eine Musikpause, gerade als du dich mehr um deine Stieftochter, Ziehtochter auch gekümmert hast?
Ne, Narbengesicht hat es für mich schon vorher gegeben, weil Conrad sich auch an anderen Bands mal orientiert hat. Und ich wollte auch mal andere Musik machen und da bin ich bei Narbengesicht eingestiegen, weil ich habe die einmal gesehen, gesagt, ihr seid geil, euch fehlt die zweite Gitarre, kann ich mitmachen.
Das habe ich tatsächlich auch nirgendwo online gefunden. Das ist aber daraus ist Smelly Caps aber entstanden, ne?
Ja, das ist richtig.
Ist das musikalisch so ähnlich? Weil das ist ja so ein bisschen so, ich würde es so Pop-Punk-Melody-Core so ein bisschen so nennen, oder? Du nicht?
Ja, doch, kann man so nennen.
Wie würdest du es denn
nennen? Auf jeden Fall ein Chor dahinter.
Okay.
Also ein Bekannter hat mal gesagt, irgendwie, wenn man die Scheibe hört, das ist ein kollektiver Aufruf zum Selbstmord.
Okay, so, gut, ich habe nur einen Song gehört, zum Glück offensichtlich, ich lebe ja noch.
Anscheinend.
Ja. Aber das, war das dann Musik nur um des Musikmachens willen oder hast du dann auch wieder gedacht, naja, damit könnte vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr gehen oder war das wirklich einfach nur so ein, ich habe Bock einfach zu spielen?
Da könnte tatsächlich ein bisschen mehr gehen, aber.
Da ging aber gar nichts, oder?
Nee.
Warum denn nicht?
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Also im Moment geht sowieso nichts mehr, die sind halt alle verstorben.
Ach krass, okay. Ja,
die komplette Band.
Eieiei.
Damals. Und da war meine Idee mal zwischendurch, hatte ich mal die Idee, vielleicht könnte man da ja nochmal was machen, aber das ist jetzt nicht mehr möglich.
Nee, okay. Aber vielleicht ein ganz guter Übergang zum Thema Sterben, weil klar wollen wir zumindest auch kurz darüber reden, dass Conrad ja relativ, also er ist sehr plötzlich gestorben, es gab keine Voranzeichen, der ist, glaube ich, bei einem Spaziergang tot umgefallen, mehr oder weniger. Sehr jung, mit 44 Jahren. Die Band gab es da schon so 97 durch aufgelöst, hast du gesagt, also sieben Jahre nicht mehr. Ihr wart immer mal wieder in Kontakt, ihr habt zwei, drei Konzerte gespielt, also ich glaube nicht ständig so. Weißt du noch, wie das war, als du von seinem Tod erfahren hast?
Schrecklich.
Mhm.
Also ich weiß, das war
deine ersten Gedanken?
Das war mehr oder weniger eine Schocknachricht für mich.
Klar.
Also irgendwo vorhersehbar.
Warum eigentlich?
Weil Conrad ein kranker Mann war.
Mhm.
So, und diese Krankheiten, die er hatte, die wurden halt immer heftiger. Und irgendwie habe ich es vorausgesehen, aber nicht, dass es so schnell kommt.
Mhm.
Ich habe dem Ganzen noch ein paar Jahre Zeit gegeben.
Aber dass der nicht alt wird, war irgendwie klar für alle, die ihn kannten. Okay.
Ja.
Was hat das?
Also ich finde, das ist so langsam auch ein guter Abschluss mit Konrads Tod. Also das war so langsam zu gehen.
Dann skippen wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Wir haben ein paar Sachen, die noch Pflicht sind.
Ja,
aber dann lass uns dann Willst du noch eine Frage dazu und dann kommen wir zum letzten Teil und es gibt eine Reunion
gut,
und so?
Nee, gut, dann mach du doch. Mach.
Okay, dann, wie gesagt, können ja auch alle nachlesen. Also irgendwann gab es die Band dann wieder mit erst einer anderen Person, dann gibt es die Band jetzt wieder mit noch wem anders. Vielleicht nochmal so rückblickend auf die letzten, wie viele Jahre machst du jetzt schon Musik? Wir sind schon bei 40 Jahren. Du machst 40 Jahre Musik, ungefähr.
40, 42, 43.
Sowas in der Art, genau.
Ja.
Was sind eigentlich so aus deiner Sicht mit, also als im Groben immer noch ja Punk, ne? Was sind die größten positiven und was sind die größten negativen Veränderungen in so einer Punk-Szene, wenn du dich da überhaupt noch zugehörig fühlst?
Also ich fühle mich nicht mehr wirklich zugehörig zur Punk-Szene, aber im Herzen bleibt man immer Punk, wie es so schön heißt. Ja, Veränderungen sehe ich kaum. Also es ist sehr viel Stagnation, finde ich.
Okay.
Es ist halt, also ich merke nicht, dass irgendwie etwas Frisches, was Neues nachkommt. Und das ist, ich finde es ein bisschen eingefahren halt. Es ist halt schon, ja, es hat so seine Szene, es hat seine Leute und es passiert halt nichts Neues mehr. Es ist halt alles, es kopiert sich alles nur noch. Das ist so meine Erfahrung, die ich damit mache.
Okay.
Also es ist auch, ich finde die Bands wie Green Day und so finde ich großartig.
Mhm.
Aber es ist irgendwie auch nichts Neues. Es ist nur neu verpackt.
Mhm. Ja. Okay, ja, also ich, ja, lassen wir mal so stehen. Ich glaube, das sehen viele Leute viel anders und gibt natürlich viele Entwicklungen aus meiner Sicht auch. Ne? Also gerade wir auch schon über Inhalte gesprochen haben. Da kommt viel, ist viel in Diskussionen, Bewegungen, vieles wird neu diskutiert, weil wir natürlich.
Das mag auch daran liegen, dass ich mich gar nicht mehr so damit beschäftige.
Genau, absolut, ja. Und was genau, ja also voll, total legitim ist. So. Genau, ich würde vielleicht noch, weil wir so eine begleitende Playlist haben und dann stellen wir gleich mal so unsere Standard-Abschlussfrage, aber ich möchte unbedingt nämlich von dir noch für unsere begleitende Playlist spontan 3 Songs haben. Und zwar einmal ein Lieblingssong des 15-jährigen Mikro. Der ist?
Frau Meier.
Von? Was ist das?
Mir. Das ist auf okay. Der ersten Kassette drauf.
Ah, weißt du, ob es das bei Spotify gibt? Weil wir müssen so eine Spotify-Liste haben.
Ihr müsst, nee, das wird es wahrscheinlich.
Da musst du dir leider was anderes aussuchen.
Dann muss ich mir was von der ersten Single aussuchen.
Okay.
Die müsste es ja bei Spotify geben.
Ja, das überprüfe ich mal parallel. Sag mal, welchen Song du nehmen würdest.
Heute doof und morgen doof.
Ja, das gibt's bestimmt, oder?
Das gibt es auf jeden Fall.
Bin ich mir auch relativ sicher.
Mhm. Dann nehme ich das. Dann der beste Song, der je aus Hannover gekommen ist, der nicht von den Brieftauben ist.
Sehr witzig.
Sonst hättest du bestimmt wieder einen Brieftauben-Song genommen, hätte ich gedacht.
Ja, natürlich hätte ich
einen Brieftauben-Song genommen. Deswegen habe ich es extra gesagt, nicht.
Der beste Song, der I Take My Guitar and I Kick It Out of the Window von Fury in the Slaughterhouse.
Okay. Ja, auch eine Verbindung, die es gibt, die wir aber leider auch nicht angesprochen haben, aber fair enough. So, und dann, bist du noch Radiohörer?
Ja.
Ein aktueller Lieblingsradiosong von dir?
Also er heißt Susi.
Ja.
Aber ich weiß nicht, von wem der ist. Und...
Englischsprachig?
Englischsprachig.
Kannst du es ansingen?
60er Jahre, sage ich mal.
Also ein alter Song.
Ein alter Song.
Wenn der im Radio läuft, reicht mir das. Oder hast du auch einen aktuellen Song, sowas, was jetzt so Chart-Thema ist?
Nee, das wird da im Radio, was ich höre, nicht gespielt. Okay. wenn dann nur Scheiße. Also.
Okay, dann vielleicht kannst du im Nachgang nochmal schicken, wer von wem der Song ist und was das ist.
Ja, dann, damit kann ich das genauer zuhören.
Perfekt. Gut. Ja, dann, wenn du Schluss machen willst, dann will ich die letzte Frage stellen, Christopher, oder?
Mhm.
Machst du das?
Ja, Mikro, was würde der 15-jährige Mikro, von Mikro 2024 denken? Wenn er dem begegnen würde?
Dass ich würde sagen, ich würde ihm sagen, irgendwie, du hättest vielleicht nicht ganz so ausschweifend leben müssen.
Okay. Oh, warum?
Weil ich doch die Folgen meines Lebens so langsam spüre. Aber das ist, glaube ich, eine Alterskrankheit. Die trifft irgendwann jeden Alten. Nein, ich würde eigentlich, glaube ich, alles nochmal so machen.
Das ist doch gut.
Ja.
Sehr mit dir im Reinen. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke für deine Zeit.
Kein Problem.